Heute zu Gast Business Angel, Berater, Multipodcaster, OMR-Stammgast Philipp Pip Klöckner.
Wenn das funktioniert und wir irgendwie Relevanzzeit oder nur ein Teil der Menschen Relevanzzeit im Metaverse verbringt, dann hat das sofort adverse Effekte auf Travel, auf Gastronomie, alles was physische Güter sind, also sei es Kleidung oder vielleicht auch Autos. Ich halte es schon für eine relativ dystopische Welt. Die Leute werden sich wahrscheinlich nur noch unheimlich schlecht zu Hause ernähren, wenn sie wirklich gefesselt sind davon. Und es wird natürlich Leute geben, die total mündig damit umgehen. Die gehen halt dann für ein Sportevent und für ein Konzert oder für Dating da mal rein und dann auch wieder raus. Aber ich befürchte schon auch, dass Leute, gerade Jugendliche vielleicht oder Leute, die weniger mündig sind, da mehr oder weniger süchtig von werden. Wenn man sieht, wie schlecht die Leute im Umgang mit Social Media schon sind, dann habe ich schon Respekt davor zumindest.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Es ist fast ein Dreivierteljahr her, dass der Pip zum letzten Mal hier zu Gast war. Entsprechend viel ist in der digitalen Welt passiert und wir haben versucht, das meiste davon aufzuarbeiten. Zum Beispiel, welche Aktien und Digitalfirmen ihn in den letzten Monaten enttäuscht haben, welche ihn auch positiv überrascht haben, auch welche Podcasts von mir ihn enttäuscht haben, welche er gut gefunden hat. Und dann haben wir natürlich auch einen Ausblick gegeben, wie wird das Jahr 2022 möglicherweise in digital entwickeln. Also ich will gar nicht so viel Vorrede halten, es ist wieder extrem viel drin. Wir haben versucht, sehr dicht zu machen. Der Pip ist ja gerade in vielen Podcasts zu hören. Ich habe versucht, dass wir hier relativ vieles Uniques aus ihm rausbekommen. Hört rein, auf geht's, direkt rein ins Gespräch mit Pip Klöckner. Herzlich willkommen. Neben übrigens Warren Buffett-Puppe sitzend, Pip Klöckner. Hi Pip.
Mein, frohes Neues.
Ja, frohes Neues. Du sitzt hier neben einer gebastelten Warren Buffett-Puppe, die meine beiden Kollegen von Ohne Aktie wird schwer, glaube ich, die dich auch schätzen, wo du ja auch regelmäßig mal zu Gast bist,
genau.
Für dich gebastelt haben hier.
Genau. Ich nenne mich aus Spaß ja immer das Orakel von Ostvorpommern und das dann das Orakel von Ostvorpommern neben dem vom Omaha.
Ja, genau. Also bin gespannt, was das Orakel jetzt sozusagen hat. Aber erstmal, das war mir lange selber gar nicht so bewusst. Du bist tatsächlich jetzt auch unter die Aufsichtsräte gegangen. Man merkt, unsere Generation wird erwachsen. Die digital früher SEO-Leute, so wie du, ich ja auch, jetzt in deinem Falle bei Home2Go, also eine Firma, die jetzt auch ungewöhnlich für dich als SPAC an die Börse gegangen ist, weil du bist ja durchaus SPAC weitgehend kritisch. Aber wie kam es?
Also du weißt am besten, dass ich mir es immer als Letztes zutraue, aber in dem Fall ist es so, dass ich den Markt sehr gut kannte, also ich ja viel an sogenannten Aggregationsmodellen arbeite, also sowas wie Classifieds, Metasuchen, vertikale Suchen, Marktplätze, das ist so ein bisschen mein Home-Turf, deswegen hat es ganz gut gepasst. Ich kenne die Industrie sehr gut, habe früher bei Wimdu viel gearbeitet, habe bei Idealos Reisegeschäft verantwortet, also kenne die Industrie. Ich kenne das Team sehr gut, arbeite schon sehr lange vertrauensvoll mit denen zusammen und habe tatsächlich auch ganz am Anfang mit Home2Go schon gearbeitet, um so ein bisschen die Learnings und vor allem, was wir falsch gemacht haben, bei Wimdu da reinzubringen. Und finde, Home2Go hat eigentlich einen super Weg gefunden, das, was Wimdu nicht geschafft hat, also kapitaleffizient nochmal einen großen Fernwohnungsplayer aufzubauen. Das haben sie großartig gemacht. Und als sie an die Börse gekommen sind oder durch einen SPAC sozusagen an die Börse gemercht worden sind, galt es halt ein möglichst nützlichen Aufsichtsrat zu bauen. Und ich wurde dann vom Vorstand angesprochen und dann von der Hauptversammlung quasi gewählt, um natürlich die normalen Pflichten eines Aufsichtsrats zu erfüllen, aber natürlich auch Expertise reinzubringen und als Advisor zur Verfügung zu stehen.
Warst du überrascht, dass die Firma am Ende als SPAC an die Börse gegangen ist?
Das war damals, glaube ich, eine der verschiedenen Optionen, die man, die zur Verfügung standen. Da gab es offensichtlich eine gute Chemie zwischen dem, das ist ja der Klaus Hommels Lakestars Back, der es gemacht hat. Das hat gepasst, weil das Modell nicht ganz einfach zu erklären ist. Also ich würde unterstellen, dass sozusagen die Spec-Sponsoren das besser verstanden haben und das Vertrauen daran hatten, dass es sinnvoll ist, das an die Börse zu bringen. Du hast vollkommen recht, so ich sehe Specs insgesamt durchaus auch kritisch. Das heißt nicht, dass alle Specs irgendwie, es gibt auch Beispiele, die sich gut entwickelt haben, aber insgesamt hat sich die Anlageklasse, hat den Markt deutlich underperformed in der Vergangenheit. Mhm. Was daran liegt, dass natürlich auch viele Firmen über Specs an die Börse gekommen sind, die da vielleicht nicht hingehören. Also das war irgendwie dieser Chamath Palihapitiya zum Beispiel, da sind viele 70-80% im Minus, haben wir Revue passieren lassen im letzten Podcast. Das spricht schon dafür, dass da nicht nur Qualität an die Börse kommt, aber
wie wir aber bislang, ich weiß es wirklich gar nicht, die Home-to-Go-Performance seit IPO?
Also die Specs kommen immer für 10 Euro an die Börse. Die müssten jetzt bei 55 stehen, also haben jetzt erstmal noch nicht so gut performt. Das könnte an der Illiquidität der Aktie liegen, also dass einfach nicht Volumen da ist. Und das
auch Reise ist ja schwierig gerade, ne? Ich meine,
genau, also A, die Leute meiden vielleicht noch den Reisemarkt, einfach aus der Unsicherheit, die aus Covid resultiert noch. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern, das Modell auch allen Investoren, Analysten zu erklären. Man sieht da bestimmt immer Airbnb auch irgendwie als großen Player. Gleichzeitig erschafft das ja auch immer Raum für so eine Art Anti-Konzept oder irgendwie das faire Modell oder das Modell für die kleinen Hosts. Es ist ja längst nicht das gesamte. Also Airbnb hat wahrscheinlich nicht mal 10-20% des Fernwohninventars auf der Plattform. Von daher gibt es da ausreichend Markt. Und wie gesagt, ich glaube, die Liquidität ist ein Problem, weil viele große Fonds einfach in Titel, die noch nicht genug Transaktionen sozusagen täglich, wo nicht genug Aktien täglich die Hände wechseln. Da dürfen die ja teilweise gar nicht investieren. Aber langfristig, also ich darf mich dazu natürlich nur sehr beschränkt äußern, aber so, ich glaube sehr an die Company, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und ich werde in Zukunft also zumindest eher Aktien kaufen als verkaufen. Also ich bin jetzt da überhaupt nicht besorgt, weil ich das eigentlich sehr langfristig sehe und auch 100% an die Company und das Team glaube.
Wie viel Zeit ist das bei dir?
Also es ist ja noch gar nicht so lange bisher, aber das sind jetzt nicht nur irgendwie die 4 Meetings, die man da im Jahr hat, sondern man muss sich darauf ja auch sehr gut vorbereiten und hat auch zwischendurch Meetings und Updates irgendwie mit dem Management-Team, vielleicht sogar mit dem zweiten Level der Firma, um es besser zu verstehen oder auch ein bisschen zu helfen. Ich würde davon ausgehen, also es ist natürlich auch vernünftig vergütet in der Regel, aber ich würde davon ausgehen, dass man...
Ist das dann, öffentlich? Also ist es bei dir eine 6-Stelle-Vergütung?
Das wird öffentlich in der Regel, genau.
6-Stelle-Vergütung?
Das ist noch nicht 6-stellig, nee.
Okay.
So groß ist die Firma auch nicht. Ich glaube, im DAX wär's ja natürlich 6-stellig. Mit dem Bereich ist es noch nicht ganz 6-stellig, aber Mitte bis hoch 5-stellig wahrscheinlich.
Aber wer messen möchte, kann ja im Zweifel nachgucken.
Genau, das wird ja bei euch schon veröffentlicht. Aber ich würde davon ausgehen, dass man dafür bestimmt mehrere Wochen im Jahr tatsächlich daran arbeitet.
Ach wirklich? Okay, krass.
Das ist natürlich immer noch ein sehr guter Lohn dafür, aber es ist auch viel Verantwortung und ein bisschen Risiko, was man auch trägt.
Wie groß ist der Aufsatz?
Das sind in dem Fall 5, also es ist der ehemalige EMEA-Chef von Airbnb und Wayfair, eine Managerin von IAC Corp, also Barry Diller, wo Match und Tinder und sowas dazugehören, die früher bei Booking war, also auch sehr gut in das Segment passt, ein Partner von Insight, dann ein Partner von Lakestar, weiterhin der Christoph Schuh, und ich habe bestimmt jemanden vergessen, jemand aus der sagen, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatungsszene, der sagen, auch das Audit-Committee.
Ich finde so alles sehr passend und...
Ich finde es sehr gut selektiert, ehrlich gesagt. Also ich würde mir, wenn man das kann, natürlich einen Aufsichtsrat auch so viel Fachexpertise aus dem Accommodation-Markt kriegst du wahrscheinlich nicht so einfach zusammen. Von daher glaube ich, ist das ganz gut gelungen und bisher war die Zusammenarbeit super spannend auch.
Top, also am Ende geht es ja wie bei allen Firmen, man freut sich, wenn es aus Deutschland gelingt, halt dann ein Unicorn, auch ist es glaube ich wieder aktuell keins, aber es ist ja perspektivisch durchaus möglich, weil du auch gerade sagst, daraus wieder eins zu bauen oder sogar vielleicht noch mehr zu haben. Also insofern, okay, also das ist das. Ansonsten guckst du dir aber auch die Börse aus allen anderen Blickwinkeln so an. Was hat dich dieses Jahr am positivsten überrascht? Was waren so die besten Aktien aus deiner Sicht?
Dieses Jahr noch gar nicht so viel. Letztes
Jahr.
Ja,
korrekt.
Das ist correct, der Fehler, der uns allen passiert. Ich habe mich schon das ganze Jahr auf diesen Podcast gefreut. den Spruch, den man immer hört. Ich glaube, die größte Überraschung letztes Jahr, also gerade so aus deutscher Sicht, war bestimmt so ein bisschen der Verfall von TeamViewer, die ja so 3/4 an Wert verloren haben. Ich glaube, das letzte Mal, als wir geredet haben, fanden wir die sogar noch beide ganz gut.
Ich fand die sehr gut.
Also brutal hohe Marge hat, ne, mit irgendwie 56% EBIT-Marge oder so. Also eine echte Cash-Cow. wo sich jetzt aber so mehr und mehr gezeigt hat, dass sie zwar weiterhin noch relativ profitabel sind, aber sagen nur noch einstellig wachsen im Vergleich zum Vorjahr. Also und auch die Profitabilität schon ein bisschen leidet, weil der Operational Leverage, also sozusagen, dass man, wenn man sehr schnell wächst, dann das EBIT überproportional steigt. Das funktioniert andersrum natürlich genauso, dass wenn man dann nicht mehr wächst, dann wachsen die Kosten noch eine Zeit lang weiter und dann schrumpft so ein bisschen die Marge. Und da sieht man eigentlich gut, wie wichtig Wachstum oder wie hoch das im Moment an der Börse bewertet ist, wie schnell man wächst. Und dass wenn man dann die Wachstumsziele halt nicht mehr trifft, dann wird es auch hart abgestraft.
Also muss man wirklich sagen, da für mich auch mit das Schlimmste eigentlich des letzten Jahres. Ich hatte CEO hier im Podcast, habe danach selber privat investiert, habe davon gesprochen und dachte mir, das ist schon eine coole Firma, weil halt auch profitabel und weil halt all diese Sorgen, die man immer so hat, werden die jemals profitabel und so, war alles da gar nicht die Frage. Waren dann auch sehr mutig mit diesen ganzen Sportsponsorings, wo man sagt, okay, hätte man jetzt auch anders machen können, aber im Prinzip erstmal überhaupt solche Deals machen zu können und so, war ich sehr, sehr optimistisch und hätte mir gedacht, okay, man kann vielleicht immer bei solchen dynamischen Aktien mal 20% an Wert verlieren, aber 70% habe ich seitdem verloren. Hätte ich nicht wirklich gehalten.
Sieht man halt sehr gut, dass man eben schon eigentlich, wenn man sich mit Aktien beschäftigt, wenn man Einzeltitel pickt, dass man dann wirklich sehr tief recherchieren muss. Also auf dem Papier sah das super aus. Also ich hatte die damals kurze Zeit mal gekauft, habe sie dann relativ früh wieder verkauft aus Liquiditätsgründen, aber auch mit einem geringen Verlust. Und man hätte, also das einzige Problem ist ja, dass ehemalige Mitarbeiter von TeamViewer AnyDesk gegründet haben.
Mitbewerber.
Die scheinbar ein sehr gutes Go-to-Market haben und signifikant schaffen, Kunden zu werben oder von TeamViewer auch wegzuwerben.
Also mit günstigen Preisen rangehen und sowas, ne?
Genau. Und ja, so kann es halt ganz schnell gehen. Und wenn Wachstum halt sich verflacht, dann kriegt man halt diese Wachstumspremium, also das Growth Multiple, das wird dann einfach nicht mehr angewendet. Das kommt dann zu so einer Kompression des Multiples und dann sind Investoren halt nur noch bereit, eben vielleicht das Fünffache für eine Firma zu kaufen und nicht mehr 15 Mal Sales. Und so schnell kann das dann gehen, dass die Erwartungen anpassen. Kann natürlich alles rum werden. Wenn man zurückkommt ins Wachstum, kann sich das auch schnell wieder umdrehen, aber so schnell kann man dann die Gnade verlieren,
der Investor noch. Und ich hatte gedacht, dass es auch eine der Beispiele ist für Aktien, die eigentlich darunter leiden, dass sie fast noch besser sein könnten in der Bewertung, weil sie aus amerikanischer Sicht nicht so gesehen, von amerikanischen Investoren nicht gesehen werden. Ne? Die gucken dann auf ihre Heimatmarktfirmen und TeamViewer ist ja eigentlich eine Firma, die könnte auch im Silicon Valley sein, vom Modell her. Und so dachte ich mir, okay, irgendwann werden die schon begreifen, dass da irgendwie in der deutschen Provinz was Cooles ist. Aber ja, dazu ist nicht gekommen.
Die wirkten zu dem Zeitpunkt halt auf dem Papier halt wirklich auch wie unterbewertet. Ne? Man kann auch sagen, Glückwunsch an Permira hat die, glaube ich, an die Börse gebracht,
ja.
Richtig?
Ja.
Die haben es halt zum perfekten Zeitpunkt sozusagen an Privatanleger abgestoßen. Ja. Und danach wurde es dann sehr schnell sehr dünn, leider. Und zwar der bestbezahlte CEO auch.
Absolut.
Ich, genau. Hat viele DAX-CEOs alt aussehen lassen vom Gehalt her.
70 Millionen, ne?
Ja. Wir müssen jetzt sehen, waren das Aktienoptionen, haben die jetzt vielleicht auch wieder einen Wert verloren. Der kann die ja nicht sofort ausüben in der Regel. Ja. Aber ja.
Also ja, genau, da ist dann die Frage, was ist da übrig geblieben? Ende ist wahrscheinlich nicht so viel. Aber immer noch sehr viel für sagen wir mal, DAX-Gehälter und erst recht für normale Gehälter. Ansonsten, wenn man dir zuhört, wie gesagt, du machst ja zweimal die Woche intensive Aktienbesprechungen bei Doppelgänger. Bist du zum Beispiel auch jetzt, glaube ich, im letzten Jahr kein Fan von TUI und Lufthansa und solchen Aktionen gewesen?
Genau, TUI haben wir sehr kritisch gesehen, dass das wurde mit Steuergeldern gerettet. Also letztlich ist jeder Bundesbürger da mit einem Fuffi drin ungefähr, glaube ich, haben wir damals ausgerechnet. Das war damals, Anfang des Jahres standen sie bei 7,5 Euro. Jetzt bei so 2,75 oder irgendwo um die 3 Euro. Also da wurde das Staatsgeld nicht so gut verwaltet. Und ich frage mich auch, was ist daran jetzt so rettenswert? Ne? Also die sind ja nicht irgendwie systemrelevant oder so, ob wir irgendwelche Kreuzfahrtschiffe. Also im Zweifel kann man meiner Meinung nach das auch pleite gehen lassen. Dann bleiben halt ein paar Schiffsfonds oder Investoren auf ihren Papieren sitzen. Und die Schiffe werden natürlich wieder verkauft und wieder betrieben. Verstehe ich nicht, wo das deutsche Interesse ist, das zu retten, ehrlich gesagt.
Also das Thema ist natürlich die Arbeitsplätze vermeintlich. Ne? Ja. Also sind aber gar nicht, glaube ich, mehr so viele, wie man...
Genau, aber auf einem Kreuzfahrtschiff kann man ja raufgehen, gucken, wie viele deutsche Arbeitsplätze da drauf sind. Klar arbeiten auch ein paar Deutsche. Ich glaube, TUI hat zigtausend Angestellte insgesamt. Andererseits muss man fairerweise sagen, dass der Staat natürlich auch ein paar sehr gute Investitionen... Also CureVac war zwar sozusagen, hat keinen wirksamen Impfstoff oder keinen ausreichend wirksamen wirksamen Impfstoff hinbekommen. Aber das Investment war jetzt, glaube ich, verzweifelt oder verdreifacht für den deutschen Staat, selbst nach dem Verlust danach. Also
Lufthansa auch, ne?
Lufthansa war ein gutes Investment, vermutlich aus Sicht des Steuerzahlers. Von daher ist es insgesamt ganz gut gelaufen. Bei Lufthansa würde ich jetzt auch noch eher verstehen, warum man das als würdig ansieht, gerettet zu werden. Bei TUI waren wir damals relativ kritisch. Und
weil ich erinnere mich, dass ich auch irgendwie bei Ohne Aktien wird schwer mal über TUI länger drüber geguckt habe und dann dachte, das wundert mich, dass sie so wenig wert sind. Als Market Cap war das schon irgendwie im ganz niedrigen Milliardenbereich, weil da doch auch große Assets sind, gehören ja Flugzeuge und Schiffe und sowas alles. Da habe ich gedacht, okay, das ist doch schon eigentlich so ein Fall vielleicht, wo die Assets mehr wert sind als offensichtlich die Firma gerade. Aber okay, warte mal ab, wie es ausgeht. Also jedenfalls keine Positivgeschichte aus deiner Sicht im letzten Jahr, die Rettungsaktion, gerade bei TUI nicht. Sonst noch irgendwas, was dich auf der Negativseite oder sagen wir auf der extrem Positivseite berührt hat?
Also ich glaube, negativ, was rausgestochen hat, war schon noch sozusagen die drohende Regulierung in China oder teilweise auch sozusagen einsetzende Regulierung in China, die Aktien der meisten chinesischen Unternehmen quasi halbiert hat, die vorher relativ fair bewertet waren, wegen genau dem Risiko.
Hat die auch privat getroffen, dein Portfolio?
Ja, genau. Ich war in Tencent und Alibaba investiert und habe da auch die vollen Verluste mitgenommen. Bin da investiert geblieben, aber was man schon sieht, also sagen, ich würde jetzt nicht irgendwie politisch chinesische Politik gutheißen oder so. Ich glaube, das muss man immer erstmal sagen, voranstellen. Aber was sie an Regulierung machen, scheint zumindest wirksam zu sein. Ne? Also das ist bei Alibaba, also nicht nur, dass die Kurse reagieren, sondern die Margen sind tatsächlich auch geschmolzen bei Alibaba. Das ist, glaube ich, einfach der Effekt, dass jemand, der vorher ein Monopol oder vielleicht mit JD.com zusammen ein Duopol hatte, was fast reguliert war oder ihnen relativ gut ermöglicht wurde, da ihre Marktmacht durchzusetzen, dass wenn man das aufweicht, sofort die Monopolmargen wegschmelzen und dadurch die Aktie tatsächlich auch nicht mehr ganz so gut aussieht. Also sie ist jetzt immer noch sehr günstig, aber gemessen am Risiko würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Schnäppchen, was man auf jeden Fall einsammeln müsste. Also ich glaube, man sieht sehr gut, dass wenn Märkte besser reguliert werden und Monopole, dass dann die Übergewinne auch ganz schnell weg sein können.
Übrigens, apropos China, eine Sache, die mir im letzten Jahr aufgefallen ist und die ich gar nicht so bislang irgendwo wiedergefunden habe, vielleicht täusche ich mich auch, ist, dass zum ersten Mal wirklich relevant chinesische Marken in Europa ankommen. Das war ja lange Jahre nicht so, da kamen eher so irgendwelche verlängerte Werkbankprodukte und sowas an. Jetzt spätestens so mit diesem Shein, also diesem neuen Handelsmegastar, ist ja auf einmal eine chinesische Marke so richtig auch im deutschen Endkundenbereich angekommen oder im europäischen, wie auch immer, im globalen Endkundenbereich. Und man sieht das jetzt auch im E-Auto-Bereich, dass auf einmal Brandplays kommen. Also das hätte ich irgendwie eigentlich nicht erwartet und auch für die deutsche Wirtschaft mal jetzt nicht erhofft, dass es irgendwie so sein würde, weil ich dachte immer so mit Marke, da hat man was man verteidigen kann, das auch so ein bisschen kulturell gebunden ist, das vielleicht dann nicht von chinesischen Firmen so schnell übernommen werden kann. Aber das fand ich schon relativ interessant. Wie siehst du das?
Ja, bei Shein muss man so ein bisschen schauen, ob das nicht das nächste Wish wird, natürlich. Also ob dann, also wie viele Leute bestellen da zweimal? Also im Moment wachsen sie unheimlich stark, wahrscheinlich eins der
Aber die Marke ist da, ne?
Genau, also die Frage ist, ich kann das, glaube ich, wir sind beide nicht die Target Audience, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie die konnotiert ist, die Marke, sozusagen, wie die wahrgenommen wird. Aber ich glaube, sozusagen, die jüngere Audience kennt das Produkt auf jeden Fall und hat da wahrscheinlich schon mal bestellt. Die Frage ist dann eben, wie oft macht man das, wie zufrieden ist man langfristig mit der Qualität dann auch wirklich. Aber es ist schon krass, wie die weltweit gewachsen sind. Es funktioniert ja auch in verschiedensten Märkten. Und bei Handys haben wir es schon relativ lange mit Xiaomi und so und Huawei. Und ich glaube, bei E-Autos werden auch viele Player nach Europa kommen aus China. Die sind technologisch wahrscheinlich nicht so weit hinten.
Aber über Marke jetzt auch, ne?
Genau, ja. Die Frage ist, wird's, also ich meine, die Gefahr ist immer, dass es irgendwelche Handelskriege gibt, wobei wir es eigentlich uns nicht wirklich leisten können mit China, weil wir genauso angewiesen sind. Also ist man eigentlich in so einer Hold-up-Situation. Von daher würde ich davon ausgehen, dass wir es immer mehr sehen in Zukunft schon. Zumindest sind die Versuche und das wird immer mal auch wieder sehr gut klappen, denke ich.
Was ist mit deinen, sonst bist du ja, wenn man dir folgt, weiß auch großer Fan von Cloud-Titeln jeglicher Art. Auch die eher ruhiges Jahr, ne?
Genau, also sie hatten, sind zwischendurch sehr gut gelaufen, aber hatten dann im letzten Q4 sind die fast alle so zwischen 25 und bis zu 50% runtergekommen, gerade die gut gelaufen sind.
Also Cloudflare.
Genau, sowas. Cloudflare könnte man sagen. Datadog ist was, was immer noch sehr gut läuft. CrowdStrike, der ganze Security-Sektor, SentinelOne, Zscaler und so weiter. Ich glaube, was man da sehen wird oder was sich fortsetzen wird in 22, ist da, dass sich da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also, dass jetzt nicht mehr alles, was Growth und Cloud heißt und SaaS heißt, hochgejubelt wird, sondern dass man eben schon ein bisschen genauer darauf schaut, sagen, wo passt die Rule of 40 noch? Also, wo wird entweder schnell gewachsen oder man ist profitabel und wächst moderat? Da gibt es durchaus schon Titel, wo das eben nicht mehr so gut funktioniert. Irgendwie so ein C3 AI oder die deutsche Exasol zum Beispiel, die an die Börse kam letztes Jahr. Die sieht zum Beispiel, also wächst kaum und hat mehr Umsatz, mehr Verluste als Umsatz. Das sind so Titel, die jetzt bloß, weil das eine Cloud-Datenbank werden soll, eben nicht mehr genug Rückenwind hat, wenn sich das so ein bisschen aufteilt und die Leute differenzierter drauf schauen. Aber ich glaube, die guten Titel werden auch weiter laufen und dann das Picking wird dann einfach wichtiger. Also jetzt einfach einen Cloud-Index kaufen ist dann vielleicht nicht mehr die beste Lösung für 22. Und was auch schwerer wird, ist, glaube ich, wir hatten ja letztes Jahr schon viel E-Commerce-Rückenwind noch, zumindest bei einzelnen Playern. Und ich glaube, jetzt, wo so ein Post-Covid so ein bisschen einsetzt und die Läden wieder auf sind, wird's, man merkt eigentlich schon, dass für viele deutlich schwerer wird es wachsen. Irgendwie ASOS hat schwere Quartale, Boohoo läuft nicht gut. Und es wird auch sehr stark verallgemeinert. Also in About You, die eigentlich super Zahlen liefern, werden dann so ein bisschen mit verdroschen.
Traden auch unter Ausgabepreis, ne? Muss
man genau, sagen. Obwohl sie relativ outperformen, ne? Also jetzt keine Kaufempfehlung, aber ich finde, so ist einer der besseren E-Commerce-Titel, die es gerade gibt. Und finde es dann fast ein bisschen unfair, dass die, obwohl sie Zalando, also auf einem kleineren Level, aber klar outperformen eigentlich und auch die ganzen, also nicht so gut laufenden Player, dass die dann so ein bisschen mitverdroschen werden. Aber
viele, das ist eine Art Sippenhaft, ne? Also in alle genau. Richtungen.
Also die Investoren oder die Analysten clustern Aktien natürlich auch in Industrien, in Märkte, in Länder. Und wenn du dann im falschen Segment bist, also wenn da E-Commerce Fashion draufsteht, und Boohoo und Acer schlechte Quartale abliefern, dann wird deine Aktie halt mit abgestraft, weil der Sektor einfach auf Underperform gestellt wird oder so. Und genauso wird auch bei den so Emerging Markets Titeln, die jetzt sehr gut gelaufen sind, so Shopee in Südostasien oder Mercado Libre in Südamerika, auch die sind so hoch bewertet und stark gelaufen, dass wenn da jetzt ein bisschen Wachstum zurückgehen wird, dann wird es wahrscheinlich auch da nochmal zu einer Korrektur der Multiples kommen. Also ich glaube, E-Commerce wird wahrscheinlich 2022 underperformen, zumindest an der Börse. Natürlich glaube ich weiter an E-Commerce, ne? Aber so diese Traumwachstumszahlen, die wir letzten zwei Jahre gesehen haben, ich glaube, die werden erstmal so ein bisschen wegfallen und jeder sucht jetzt so ein bisschen die neue Baseline. Also so, wie schnell wachsen wir jetzt in Zukunft, von welchem Level? Bei manchen wird es einen Schritt zurückgehen sogar, glaube ich. Also dass du Quartal zu Quartal sogar sinkende Umsätze hast oder sinkende Neukundenzahlen oder aktive Nutzerzahlen. Das macht es aber spannend, ne? Weil umso spannender ist dann auch die Richtigen zu picken und so ein bisschen die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, oder wie das heißt.
Also man merkt, wenn man dir zuhört, wahrscheinlich sehr, sehr umfassendes Aktieninteresse, Wissen für den digitalen und börsennotierten Bereich weltweit eigentlich. Was hast denn du dir zuletzt als Einzeltitel selber gekauft eigentlich? Also um daraus abzuleiten, was könnte vielleicht dann auch im jetzt kommenden 22er Jahr gut laufen?
Also es ist keine Empfehlung, ne? Weil,
ja, genau. Ist ja nie der Fall, ne?
Um die Tatsachen wiederzugeben, woran ich glaube 2022, also man kann es ja so mit so großen Trends verbinden. Das eine ist, wir sind beide Podcaster und sehen, wie das wächst. Wir sehen, wie die Werbepreise, die Werbenachfrage läuft, wie auch aber die Audiences wachsen, obwohl es immer mehr Inventar gibt und immer mehr neue Podcasts. Ist, glaube ich, trotzdem viel Rückenwind auch auf der Nachfrageseite. Und da sind die zwei, also wenn man was Solideres haben möchte, kann man bestimmt ein Spotify, wird davon definitiv auch profitieren. Es gibt auch so kleinere, schnell wachsende Vermarkter und Studios. Acast aus Schweden ist relativ groß, wächst mit, ich glaube, so 90%. Ist noch nicht ganz profitabel, aber wächst definitiv schnell genug, um auch unprofitabel sein zu dürfen noch. In UK gibt es Audioboom, auch fast Verdopplung zum Vorquartal des gleichen Jahres, des letzten Jahres. Das sieht sehr vielversprechend aus. Daran glaube ich.
Also wer einen Podcast glaubt, könnte über Spotify, Audioboom, Acast,
genau, das sind,
dann am Podcast-Boom irgendwie börsennotiert quasi mit partizipieren.
Das sind, glaube ich, die besten Titel, genau, die börsennotiert sind. Muss man schauen, ob es gerade Audioboom und Acast gibt es vielleicht nicht in allen Trading-Apps, weil die halt nicht an den ganz großen Börsen sind, aber sind sozusagen sehr solide Titel. Sehen zumindest jetzt so aus. Wie gesagt, man kann sich dann immer, das kann sich ganz schnell ändern, aber im Moment sehen die sehr, sehr gut aus. Ich glaube, weigt da an Cybersecurity. Also man hat eine steigende Anzahl von Bedrohungen. Dann der Klassiker ist CrowdStrike, der die letzten zwei Jahre sehr gut gelaufen ist. Dieses Jahr sind SentinelOne und Zscaler an die Börse gekommen. Die sehen auch sehr gut aus. Meiner Meinung nach, wachsen schneller als CrowdStrike, können profitabel werden oder sind schon nah dran. Arbeiten beide im weitesten Sinne an Cybersecurity. Also sich zum Beispiel so, dass Entwickler sich sicher zur Cloud verbinden können oder alle Mitarbeiter im Unternehmen eine sichere Verbindung in die Cloud haben, dass Eingriffe von außen vermieden werden und so weiter. Und der dritte große Trend ist, ich glaube, dass der Labor Shortage, also der Mangel an Arbeitskräften, ein Riesenproblem werden
wird. Sieht man wird. Überall. Ne? Wenn genau. du, egal, wo du langläufst, an jedem Scheibe, wir suchen Servicekräfte, wir suchen Personal, ist echt überall.
Genau. Und wir kennen das als Fachkräftemangel. Also in der Digitalszene ist uns das natürlich omnipräsent. Aber ich glaube, was besonders ist und was sich noch nicht so ganz durchgesetzt hat als Wissen, ist, dass es eigentlich alle Bereiche der Wirtschaft betrifft. Also sagen, Züge kommen zu spät, hauptsächlich weil Zugführer fehlen oder weil Personal fehlt. Es muss nicht der Zugführer
Restaurants
sein.
Restaurants haben zu.
Ja. Genau, Restaurants haben zu. In Rocky Mountains können gerade die Ski-Resorts, also die haben Rekordschnee, aber können die Ski-Resorts nicht öffnen, weil sie Personalmangel haben. Und ich bin mit dem Zug angekommen, am Bahnhof sind so diese Yormas-Läden oder so, sagen, du kannst sofort für 14 Euro pro Stunde anfangen, an Wochenenden gibt es über 20 Euro oder an Feiertagen.
Ist gut, wo ist eigentlich das ganze Personal, frage ich mich immer. Das ist ja schon erstaunlich, ne? Weil ich meine, die Menschen sind ja nicht verschwunden jetzt.
Genau, ich glaube, es gibt einen kurzfristigen Effekt und einen sehr langfristigen Makroeffekt. Der Makroeffekt ist, dass die Boomer-Generation oder die Baby-Boomer-Generation nicht ausstirbt, sondern erstmal in Rente geht, sondern ihre verdiente Rente. Und da gehen in Deutschland allein, glaube ich, ungefähr 1 Million Leute im Jahr in Rente, aber es kommen nur 500 nach auf den Arbeitsmarkt. Also es ist vollkommen klar, dass dann eine mittel- bis langfristige Lücke geben wird, wo wir keinen Plan haben, wie wir die auffüllen. Also es geht eigentlich nur um qualifizierte Zuwanderung, vielleicht selbst weniger qualifizierte, weil es auch ganz einfache Berufe sind, wo wir Leute brauchen. Und ein paar Leute haben, es gibt ja so dieses Theme Great Reconsideration oder Resignation, je nachdem, wie optimistisch man ist. Also dass einfach viele Leute während Covid auch nochmal ihre persönlichen Präferenzen aufs Arbeitsleben neu gewählt haben. Viele sind selbstständig geworden, viele haben auch die Arbeit niedergelegt oder sind sozusagen haben ihre Elternzeit verlängert oder so. Und das alles hilft jetzt nicht dem Arbeitsmarkt gerade. Ja. Aber es gibt halt Player, die davon profitieren könnten, eben die schlummernde Workforce, also die Leute, die theoretisch arbeitsfähig sind, aber nicht wollen oder die den Job wechseln würden. Also der aktive Suche, also da was das, wovon jetzt ein Stepstone oder ein Monster lebt, das passiert immer weniger. Was jetzt die Herausforderung ist, eigentlich Leute durch Push-Marketing aus ihren Jobs rauszubekommen oder zu reaktivieren in den Arbeitsmarkt. Und das macht zum Beispiel ein ZipRecruiter in den USA sehr gut. Wachsen auch, haben sich verdoppelt im letzten Quartal, sind profitabel. Und ich glaube, der Markt hat ausreichend Rückenwind. Und das Gute ist, dass sie halt nicht bewertet sind wie eine SaaS-Company. Also sie haben nur ein fünffaches Umsatzmultiple, was relativ niedrig ist, obwohl sie von der Margenstruktur eigentlich sehr ähnlich sind. Also sie haben eine extrem hohe Gross-Margin, wie es beim SaaS typisch ist, sehr hohes Recurring Revenue oder eine gute Revenue Retention bei den Kunden, also dass sie jedes Jahr mehr ausgeben aus schierer Not letztlich. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn 2022 mal so dieser SaaS- und Subscription-Fetisch der Investoren, also sowohl in der VC-Szene, aber auch bei den Public Markets aufhört, weil es gibt ja nicht so viel wirklich rationale Gründe, warum eine Firma, die von den Metriken gleich funktioniert, irgendwie 3, 4, 5, 10 Mal so viel wert sein soll, bloß weil SaaS dran steht. Also man sagt natürlich, dass Subscription, also es gibt ein Login und man wechselt sein Softwareprodukt nicht so schnell wie den Marktplatz für Arbeit vielleicht. Aber ob sozusagen der Unterschied...
Theoretisch, in der Praxis ist es wahrscheinlich ähnlich.
Genau, in der Praxis wissen wir, wie oft hast du den Marktplatz für, keine Ahnung, deinen präferierten E-Commerce-Marktplatz oder Reisemarktplatz geändert. Am Ende hat man doch eine hohe Brandtreue. Ich glaube, der Malus, den man den normalen Modellen gibt oder der Bonus, den man den SaaS-Modellen gibt, ist beides ein bisschen übertrieben. Und wenn sich das angleicht, würde wäre ZipRecruiter ein Modell, was sechs. Aber
noch ein anderer? Hast du noch eine zwei andere Ideen aus der Ecke?
Du könntest das auch auf dieses Podcast-Vermarkter beziehen, also Acast oder Audioboom. Es gibt noch in Russland einen Arbeitsmarktplatz, Headhunter Group, die sehr gut funktioniert. Also hat politische Risiken durch Russland. Ja, Monster und Stepstone. Stepstone kommt nächstes Jahr wahrscheinlich an die Börse.
Da kann man nicht reinvestieren. Aber Monster ist der Börsennotiert.
Genau, Monster ist börsennotiert. Funktioniert natürlich auch besser denn je. Es gibt noch die Recruit Holding. Das ist eine japanische Holding. Die haben sich aber sehr schlau vor einigen Jahren Indeed und Glassdoor gekauft. Also die zwei der größten Jobmarktplätze der Welt auch. Das sind so die Möglichkeiten. Und ich würde sagen, die sind tendenziell alle gerade im Vergleich zum Rest schon unterbewertet.
Interessant.
Sofern dieser Makrotrend halt anhält. Aber ich sehe jetzt nicht, was dem entgegensteht, ehrlich gesagt.
Und sag mal, abseits der Börse mittlerweile bist du ja auch so als fast schon Super Angel unterwegs und machst eine ganze Reihe von Business Angel Investments. Wie viel so im Jahr, letztes Jahr? Wie viel sind es gewesen?
Vielleicht ein Dutzend. Also Super Angel ist übertrieben. Ich würde das natürlich nicht so sagen, aber ein Dutzend oder definitiv auch mehr als zuvor.
Also 12, sagen wir 12 Stück und dann jedes Mal ein Ticket immer so Größenordnung 50.000 Euro sowas?
Ja, früher hat man mir überlegt, so macht man 20 oder 25.000 und heute rinnen einem die 100.000 Euro Scheine so durch die Finger. Also durch das leicht billige Geld und auch die Höhe der Runden ist natürlich deutlich, du wirst es wahrscheinlich selber erleben, ihr investiert mit OMR ja auch in viele spannende Sachen. Noch irgendwo ein 25.000er Ticket zu machen, ist gar nicht so einfach.
Kommt noch akzeptiert, gewünscht, mitgenommen.
Genau. Also und dann gehört einem am Ende irgendwie 0,2% des Unternehmens oder so. Dann muss das schon sehr groß werden, dass da irgendwann mal signifikant Geld wieder rauskommt. Von daher, aber das ist so die Range, irgendwo zwischen 25.000 und 100.000.
Was war das Beste bislang, was du je gemacht hast?
Gorillas. Ja, wahrscheinlich Gorillas, wobei ich habe mir.
Aber da gibt es das Gerücht, du hättest auch deutlich mehr in die Hand genommen.
Ja, genau, das war ein relativ hohes Ticket, weil ich irgendwie da gerade die Liquidität hatte oder das war halt sehr opportunistisch, das da auch mehr zu machen. Scheint bisher relativ schau gewesen zu sein.
Du hast noch alles behalten?
Ich habe noch keine Secondaries verkauft, ja. Genau. Also ich habe einmal ein großes Ticket auf der 100-Millionen-Runde gemacht und ich durfte ein ganz kleines auf der vorherigen Bewertung noch machen. Das hat sich mehr als verhundertfacht. Das andere ist auch schon deutlich über 10x. Und ich dachte, das Spannende ist.
Also sag mal, wenn wir unterstellen mal, da hast du jetzt 100.000 investiert, ja, hundertfach, das wären ja schon 10 Millionen.
Nee, das verhundertfach war das viel kleinere Ticket sozusagen. Das war deutlich unter 100.000. Okay. Die 500.000 habe ich auf der 100 Millionen.
Okay, aber trotzdem ist ja auch dann 10x 5 Millionen.
Was Sturmdreh, genau.
Aber hast du keine Sorge, dass das jetzt unter die Räder kommt, wenn jetzt die Konsolidierung kommt, dass dann irgendwie du dann da aufgrund der ganzen als Liquidation Preferences und Verrechnungen, die es dann immer so gibt, wenn dann da der Markt irgendwie aufgeräumt wird, dass man dann da irgendwann viel, viel kleineres Teil an irgendwas Größerem hat, was dann auch vielleicht nicht so handelbar ist und dann irgendwie.
Ja, also ich glaube, richtig ist, dass es in dem Markt, also Quick Commerce, zu Konsolidierung kommen wird. Also am Silvestertag kam schon die erste Nachricht, dass Delivery Hero sich Glovo geschnappt hat, die viel in Südeuropa unterwegs oder auf der Iberischen Halbinsel und so weiter. Also die machen auch Quick Commerce letztlich, sind da schon sehr groß. Ich glaube, das wird sich weiter fortsetzen. Ich glaube, dass Gorillas eher jemand ist, der Konsolidierung mittreiben wird, also auch eventuell zukaufen. Also es sind keine Insights, ne? Das ist jetzt so mein persönliches Verständnis oder Urteil. Ich glaube, dass wir haben gesehen, dass Foodpanda sich zurückgezogen hat in Deutschland. Angeblich haben sie nicht so viel Geld verbrannt dafür. Dann war das, glaube ich, vielleicht auch sinnvoll, das zu probieren, aber dann auch es früh wieder abzubrechen. Ich könnte mir vorstellen, dass andere entweder gekauft werden oder sich auch wieder zurückziehen.
Aber du hast keine Sorge, dass du dein Investment noch auf derselben Bewertung wieder auch irgendwie cashst?
Nee, ich glaube, im Gegenteil. Ich glaube, du hast so ein bisschen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich das nochmal verdoppelt und das auch sozusagen in weniger als 12 Monaten, halte ich für relevant groß. Und ich würde sagen, nach unten ist es fast ein bisschen abgesichert, weil ich glaube, es gibt so eine Art Floor vielleicht bei 2 Milliarden oder so, wo auf jeden Fall ein Delivery Hero, ein Instacart, ein DoorDash, vielleicht sogar ein Amazon zuschlagen würde. Würde es jetzt ein Szenario geben, in dem es schwer wird, irgendwie die nächste Runde zu raisen oder so, glaube ich, dass da, bevor es zu einer Downround kommt, würde da irgendjemand bei einem gewissen Floor-Price immer zuschlagen.
Okay.
Weil natürlich die US-Player müssen, also auch um ihre Wachstums, also du hast einmal Getir, die in der Türkei gestartet sind sehr früh, die mit 7,5 Milliarden, glaube ich, bewertet sind. Ich glaube, die haben es organisch sehr schwer in Kontinentaleuropa, ehrlich gesagt. Würden die 100% rational sein, müssten sie sich meiner Meinung nach zurückziehen. Die brauchen aber eine Story. Als Größter in der Türkei kannst du es nicht lange machen. Das heißt, die müssen irgendwas in Europa gewinnen. Das heißt, ich glaube, die werden dazu kaufen oder sich zurückziehen müssen. Aber ich glaube auch, dass ein GoPuff, die wollen nächstes Jahr, glaube ich, an die Börse, sind mit 15 Milliarden bewertet. Wenn sie an die Börse gehen, hätten sie eine gute Währung, sozusagen, um weitere Player zu kaufen. Und ich glaube, die würden dann natürlich sofort auf einen Flink, also auch GoPuff, ich glaube, die werden schwer haben, in Kontinentaleuropa Fuß zu fassen und in London, was auch ein sehr heißer Markt ist. Das heißt, auch die werden wahrscheinlich entweder einen Flink oder einen Gorillas kaufen müssen am Ende, sobald die sich eingestanden haben, dass sie es organisch nicht schaffen. Das heißt nicht, dass sie jetzt morgen aufhören, das organisch zu versuchen, sondern es macht vielleicht immer Sinn, noch ein paar zig Millionen in den Markt zu drücken, einfach um die Preise der anderen auch so ein bisschen unter Kontrolle zu halten und Druck auf den Markt auszuüben. Aber ich würde davon ausgehen, dass einer von denen sich den sozusagen den Markteintritt oder das Go-to-Market in Europa erkaufen muss. Und dann wären Flink und Gorillas natürlich die prädestinierten Player.
Und also würde das auch zu Bewertungen stattfinden, glaubst du, die noch höher sind als die aktuellen?
Davon sagen, das wünsche ich mir natürlich. Ich glaube nicht, dass irgendeiner Player noch unter einer, also dass ein Flink oder ein Gorillas noch unter einer Milliarde fällt, halte ich im Moment für eher unwahrscheinlich. Hm.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten.
Zurück zum Podcast. Andere Firmen aus deinem Portfolio, die gut gelaufen sind, von denen du von denen man vielleicht gar nicht so viel weiß?
Ja, das Spannende ist, ich habe in unserem eigenen Podcast bezeichne mich immer, sage ich immer, ich rate Leuten fast ab von Business Angel Investments, weil ich glaube, dass die Rendite im Vergleich zu Public Markets gar nicht so gut ist. Aber ich habe mir Ende des Jahres tatsächlich mal die Mühe gemacht, mal alles in eine Tabelle zu schreiben, was ich vorher ehrlich gesagt noch nie gemacht habe. Und ich dachte auch, dass Gorillas ein Outlier war. Und tatsächlich würde ich zurückschauen auf alle anderen Investments, kommen die lustigerweise fast haargenau bei der gleichen TVPI, also sozusagen dem Multiple auf das eingesetzte Geld wie Gorillas. Gorillas hat es viel schneller geschafft, muss man dazu sagen, aber sozusagen in der Summe liegt das Portfolio fast genauso gut, sogar was mich überrascht hat. Aber es gibt natürlich auch Totalausfälle.
Sag mal ein paar Firmen daraus, die man vielleicht kennen könnte.
Also was gut funktioniert, also wir haben vorhin über ZipRecruiter gesprochen, in Deutschland gibt es HeyJobs, die was ganz ähnliches im deutschen Markt machen. Da bin ich als Berater und Shareholder sozusagen mit drin. Die funktionieren extrem gut.
Das ist auch das alte Vimdo-Team, da glaube ich, darüber kennt ihr euch
auch. Genau, sind zwei extrem smarte Gründer und ein super Team dahinter auch, die ich bei Vimdo kennengelernt habe. Die profitieren halt genauso stark von dem Jobmangel. Haben großartige Margen, raisen wahrscheinlich bald die nächste Runde und sind auf einem guten Weg, vielleicht auch ein Unicorn zu werden in ihrer Zeit. Kürzlich habe ich in Passionfruit investiert. Das ist sozusagen so eine Art Operating System für die Creator Community. Also das könnte für mich oder dich als Podcast-Host spannend sein.
Durften wir uns auch angucken. Ab und zu schickst du uns ja mal ein paar Sachen zu oder man spielt die Sachen hin und her.
Genau.
Du kannst dir noch mehr Sachen leisten als wir, aber
das weiß ich nicht. Aber das finde ich spannend. Ich habe einen Q4 relativ viel gemacht, die sind noch gar nicht alle öffentlich, deswegen weiß ich nicht, ob ich über alles reden kann, aber so ein bisschen was E-Commerce, Software-Infrastruktur habe ich investiert. Ich habe zwei Sachen in Holland gemacht, die bald rauskommen.
Wie kommst du in Holland? Also woher
kennen die dich? Über das Netzwerk, ne? Also was jetzt schon viel, was mehr passiert, irgendwie, ich weiß nicht, ob durch den Podcast oder einfach über die Zeit oder das Netzwerk, das sozusagen einem immer mal wieder mehr Deals noch angedient werden, die man früher auch nicht gesehen hätte. Das hilft natürlich, aber die dann trotzdem vielleicht gut aufs Profil passen. Immer noch. Genau, ich habe O-Strom, das ist ein digitaler Stromanbieter, also wo man sozusagen mit einem Scan oder einem Foto von der aktuellen Stromrechnung den Vertrag wechseln kann. Die jetzt gerade sehr profitieren, weil viele Stromprovider pleite gehen durch die Energiepreise, die sehr stark angestiegen ist. Wenn man damit fixen Kosten kalkuliert hat, dann ist man halt aus dem Markt kalkuliert. Das heißt, da können die jetzt, die haben einen flexiblen Preis, wo sie eine fixe Gebühr aufschlagen, was sehr transparent ist für den Kunden. Und man ist nicht mehr incentiviert, möglichst viel Strom zu verbrauchen, um ihn möglichst günstig zu bekommen, sondern man hat einen Incentive, möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Was man bezahlt ist, also man zahlt halt ein fixes Premium auf den Marktpreis. Sehr transparentes, sehr digitales Modell. Funktioniert gut für Expats in Deutschland auch, weil es Englisch und Deutsch ist. Das fand ich ganz gut.
Was ist denn immer das Thema zu wechseln? Was ist denn mit deinem alten Teilzeitarbeitgeber Rocket? Ich meine, da warst du ja auch lange Jahre beratend, auch sehr operativ auf den Themen drauf. Ladenzeile, haben wir auch damals immer viel drüber gesprochen, ist ja eine Firma aus dem Rocket-Universum, die dann zu Springer gegangen ist, wo du sehr eng mit dran warst, glaube ich. Verschiedene andere, international, wo du dabei warst. A, man hört von Rocket gar nichts und dann bist du ja auch durchaus ein Fan von der richtigen Aktienkultur. Und auch da hat der Rocket jetzt überraschende Sachen gemacht.
Ja, also ich mache tatsächlich gar nicht mehr so viel mit Rocket schon die letzten Jahre, einfach weil so ein operatives Geschäftsjahr relativ wenig gibt. Nach meinem Verständnis investiert Rocket und GFC, also Global Founders Capital, durchaus noch mit einer relativ hohen Schlagzahl in neue Unternehmen.
Aber nicht in Deutschland, ne?
Wenig in Deutschland. Schon weltweit, also auch ein paar in Deutschland, aber jetzt nicht mehr mit Fokus auf Deutschland, würde ich sagen. Genau, und die versuchen ja, oder haben versucht, Rocket von der Börse zu nehmen und haben damit sozusagen sich Paul Singer, also Elliott Management, auf den Plan gerufen, der typischerweise, was man vielleicht am ehesten Event-Based Investing nennt oder so, also der sucht explizit nach so Übernahmesituationen oder Delistings, also wenn Firmen von der Börse genommen werden sollen, kauft sich dann sozusagen last minute dort ein, um einfach möglichst viel Schmerz noch zu applizieren auf die Leute, die da eigentlich einen Plan haben, und lässt sich das dann sozusagen sehr gut vergüten, dass er den Prozess nicht stört. Wenn man also so eine Mischung zwischen Arbitrage und fast Bullying oder Erpressung wäre vielleicht zu weit gesagt, aber es schafft einfach ein Szenario, wo ihm sehr hoch vergütet wird, dass er sich wieder zurückzieht aus der Aktie oder seine Anteile wieder abgibt.
Man könnte jetzt auch positiv formulieren, dass das, was der macht, eine gewisse Markthygiene auslöst, nämlich dass man halt Firmen nicht für unter Marktwert einfach irgendwie delisten kann, weil solche Typen wie der das quasi verhindern und dagegen arbeiten. Und da gibt es ja auch Marktbeobachter, die das, glaube ich, an der Stelle irgendwie wünschenswert empfunden haben. Also klar, ne, auf der einen Seite, was ist das für eine, so ein bisschen so eine Putzerfisch-Tätigkeit, also man sieht, da ist irgendwas nicht ganz sauber, da schmeiße ich mich drauf und versuche, Ärger zu machen oder Ärger irgendwie anzudrohen und dann lasse ich mir das bezahlen. Auf der anderen Seite sorgt das natürlich auch für eine Hygiene im Markt.
Genau, also ich meine, Arbitrage hat ja immer die Funktion, sondern dass sie für Ausgleich von Informationsasymmetrie sorgt. Schade ist jetzt in dem Fall, also Rocket ist mal für, ich glaube, 42 Euro oder so an die Börse gekommen, war dann zwischendurch deutlich unter 20. Da, so sollten dann auch die Privataktionäre abgefunden werden letztlich beim Delisting, also als sozusagen die Eigner die Firma wieder von der Börse runternehmen wollten. Und Elliott Management wird jetzt 35 Euro pro Aktie wahrscheinlich bekommen. Und durch das Timing, also dass das nach November passiert ist, muss den alten Aktionären, die es schon zugestimmt haben, nach meinem Verständnis zumindest, nicht mehr der gleiche Preis gezahlt werden. Sozusagen. Insofern ist es dann eben traurig, dass das Timing jetzt wahrscheinlich bewusst so gewählt wurde, dass die Leute, die jetzt noch abgewartet haben oder die Aktien gehalten haben, die konnte man ja weiter in Hamburg im Freiverkehr handeln, davon werden halt einige, inklusive Paul Singer, halt ihre 35 Euro bekommen und damit fast doppelt so viel wie das Abfindungsangebot von vorher. Das ist gut für die, die gehalten haben und sich nicht haben, sozusagen.
Gibt es übrigens hier in Hamburg irgendwie ein ganz interessantes Team. Also finde ich eine auch underreported Geschichte. Wir hatten vorher darüber gesprochen, die Gründer von Good Games, also schon einem echt relevanten Spielestudio, die damit auch sehr viel Geld verdient haben. Zwei sehr, sehr smarte Brüder hier aus Hamburg. Die haben sich dann tatsächlich mit einem privaten Vehikel, Laureus Capital oder so heißt es, glaube ich, fast 4% an Rocket gekauft, sozusagen parallel zu diesem Elliott und zu diesem Paul Singer. Und haben, glaube ich, dieselbe Wette abgeschlossen und haben genau mit dem analog gewettet und auch für nicht wenig Geld. Also da gibt es dann so Typen, so in unserem Alter, die da dann irgendwie 4% sich gekauft haben bei Rocket. Was war das für eine Market Cap? 3-4 Milliarden oder sowas. Mhm. Also da ist das dann schon auch ernsthaft sehr viel Geld, das man investieren muss. Aber jetzt haben sie es verdoppelt.
Genau, wenn man sich da gut auskennt und das entsprechende Fuck You Money hat, dann kann man natürlich so eine Wetten durchaus eingehen. Und
Fuck You Money ist gut,
oder? Wahrscheinlich. Für 100 Millionen Fuck You Money ist nicht wahrscheinlich. Also mein Paul Singer hat, glaube ich, irgendwas zwischen 300 und 700 Millionen damit gemacht, mit dem einen Deal. Der hatte 20%, am Höhepunkt, glaube ich, 20,2% gehabt an Rocket oder so. Und man kann ja durchaus sagen, dass Rocket wahrscheinlich auch unterbewertet war zum damaligen Kurs, weil sie halt so einen Holding-Abschlag hatten. Aber da war ja Personio und sowas mit drin, die sich deutlich gut entwickelt haben in der Zeit. Von daher war das wahrscheinlich ein sehr, sehr smarter Move von denen. Also ich weiß nicht, ob sie sich nur rangegangen haben an Paul Singer oder es sich selber ausgedacht haben. So oder so, vieles richtig gemacht. Und genau, so die Kleinanlegerverbände oder Schutzverbände für Wertpapieraktionäre, die hat es natürlich sehr genervt. Ne? Und ich glaube, für Anlegerschutz insgesamt war 2021 jetzt auch nicht das beste Jahr. Sei es wegen Specs, sei es wegen der so Bubble-typischen Auswüchse der Aktienkultur. Und das wird wahrscheinlich lange Zeit ein Beispiel dafür bleiben.
Ja. Guckst du dir eigentlich auch, um jetzt in die Zukunft zu schauen, eine der größten deutschen Börsengänge, sowas wie ein Porsche oder so, solche Sachen, guckst du dir an, ist das für dich interessant oder ist das für dich zu weit weg aus der digitalen Welt? Weil das könnte ja jetzt ein spannender, richtig interessanter IPO in Deutschland werden, wenn jetzt tatsächlich Porsche sozusagen aus VW herausgenommen werden sollte und an die Börse gebracht werden würde.
Also ich will auf keinen Fall sagen, dass das eine schlechte Aktie ist. Ich halte es auch für furchtbar rational, diese Marken da rauszulösen, weil die sagen, da sind die Teile, sagen wir aus einer ganz klassischen Logik, glaube ich, immer mehr wert als das Ganze. Von daher halte ich das für schlau. Ich glaube jetzt nicht mehr so an Autos. Ich glaube halt so stark an Digital und Software, dass ich schon immer in Wachstumsunternehmen investiert werden will. Was nicht heißt, dass das sagen, das einer von vielen Approaches ist. Man kann es irgendwie sehr ausgewogen machen, man kann komplett gestreut investieren, man kann auch nur in Value-Titel oder Dividendentitel investieren. Mein Naturell würde Porsche jetzt nicht treffen, aus verschiedensten Gründen. Aber sagen, das ist sowohl aus Sicht der VW-Shareholder, glaube ich, sinnvoll, als auch vielleicht als spannende Option sozusagen für Leute, die gerne Porsche, also die werden wahrscheinlich davon profitieren, dass Leute, die sich vielleicht keinen Porsche kaufen können, aber dann wenigstens mal eine Porsche-Aktie haben. Ich würde schon davon ausgehen, dass die langfristig gut funktionieren.
Siehst du noch welche anderen IPOs, die mir jetzt in den nächsten Monaten anstehen, wo du sagst, da guckst du hin? Also jetzt unabhängig, ich fand jetzt Porsche als sozusagen deutsche Traditionsbrand, allem drum und dran, ist natürlich für mich jetzt ein Thema, was ich gerne. Was schaust du dir so an? Worauf wartest du als IPO-seitig?
Ich glaube, was von vielen erwartet wird, ist Klarna, ne? Die sind 46 Milliarden, eine der teuersten oder eine der wertvollsten noch privaten Companies ist.
Aus Europa, ne? Also muss man sagen. Genau. Es ist ja schon in Europa eine Sensation. Also
ich befürchte auch, die müssen sich auch ein bisschen beeilen, weil man hat so ein bisschen langsam so ein Drohgespenst, dass dieses Buy Now Pay Later Modell auch reguliert werden kann.
Scott Galloway ist schon seit einigen Wochen am Agitieren gegen das Modell.
Es hat ja auch wirklich echte Gefahren, ne? Und ich glaube,
also die Gefahr, um es mal zu sagen, die dann immer gesehen wird, ist, dass Leute halt sich einfach überschulden oder am Ende was kaufen Buy Now, das aber eigentlich gar nicht bezahlen können, aber dann mit Pay Later glauben, kriegen sie schon hin und dann aber durch solche Modelle irgendwie private Probleme getrieben werden.
Genau. Und ich sag mal, wenn du dir jetzt das neueste iPhone kaufst, was du 2 Jahre benutzen wirst, oder ein neues MacBook oder ein Home Trainer, da macht das bestimmt Sinn, das so ein bisschen auf Raten zu verteilen, wenn man es auch entsprechend, so wie ein Business natürlich die Sachen auch abschreiben würde oder finanzieren. Ob man jetzt seine Mango-Rechnung oder Zara-Rechnung bei Now Pay Later bezahlen muss, das muss man halt in Frage stellen, ob Leute da nicht, wie du sagst, den Überblick verlieren. Das ist in den USA, glaube ich, sogar noch gefährlicher mit der Firm, die da bis zu 30% teilweise Zins, also was bei uns unter Wucherzins fallen würde, da darfst du in den USA, und das, da würde ich fast sagen, es ist letztlich Payday-Loans, also sozusagen, ja, Kredite übers Internet mehr oder weniger mitverkaufen. Und die Gefahr ist, glaube ich, dass bei Firm deutet sich so ein bisschen an, dass die Margen sich verschlechtern und auch das Wachstum runterkommen könnte. Beziehungsweise sie versuchen ja aus einer Kooperation mit Amazon mehr Wachstum rauszuholen. Da glaube ich aber nicht, dass sie gut mit guten Margen rausgehen werden, wenn sie mit Amazon verhandeln.
ist doch keinem gelungen eigentlich.
Genau. Und wenn es da zur Ernüchterung kommen könnte, dann könnte sozusagen das Window, von dem man oft spricht bei Börsengängen, sich für Klarna auch schnell wieder schließen, wenn Regulation oder wieder mehr auf die Bühne tritt. Und Firm schlechtere Zahlen liefert. Deswegen glaube ich, dass also Klarna Q1, Q2 fast rauskommen wird schon, um das Risiko auch so ein bisschen zu minimieren.
Also sag mal, also Klarna ist ein Thema.
Genau.
Reddit kommt auf jeden Fall, habe ich schon angekündigt.
Genau, Reddit wird kommen. Halte ich für komplett überbewertet, aber ich würde andererseits nicht dagegen wettet, weil hat halt super Potenzial, die nächste Meme-Aktie zu werden. Wir haben das bei GameStop, bei AMC letztes Jahr gesehen. Sicherlich auch was der Aktienkultur nicht gut tut unbedingt. Aber Reddit, teilweise fangen sie schon an, dasselbe zu provozieren, dass sie sagen, so, wir wollen, dass unsere User auch Aktionäre werden und dass Aktionäre Reddit-User werden. Also die wollen das eigentlich zu einem Community-Projekt machen, den IPO. Das heißt, ganz egal, wie teuer das sein wird, wahrscheinlich werden genug Leute dran glauben. Und wenn nicht, werden sie es vielleicht aus Spaß hochjubeln. Also ich würde das bestimmt nicht shorten. Obwohl für ein werbefinanziertes Business, also ein bisschen Premium-Paid-Modelle haben sie auch. Aber ich bin jetzt nicht super bullish. Aber wie gesagt, ich würde nicht dagegen wetten. Die Hosting-Sparte von 1&1 wird wahrscheinlich an die Börse kommen nächstes Jahr. Also Jonas, 1&1 hatte ja sozusagen das Telefon-DSL-Geschäft und ein Web-Hosting-Geschäft, wo man seine Domains haben kann oder seine Webseite. Das wurde zusammen mit einem Private-Equity-Unternehmen abgespalten und wird wahrscheinlich alleine an die Börse gebracht. Ist ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, so Hosting-Unternehmen sind so ein bisschen die neuen Energieversorger. Also die haben einen sehr kalkulierbaren Cashflow, weil die Domains in der Regel sehr lange gehalten werden. Also über 10 Jahre ist wahrscheinlich die durchschnittliche Haltedauer für die Domains und Web-Hosting-Kontrakte. Du hast so ein bisschen Gefahr, dass so neue Sachen wie Wix oder Jimdo oder Squarespace, also so diese Website-Baukästen, denen so ein bisschen marktabspenstig machen. Aber insgesamt, glaube ich, ein sehr berechenbares Modell. Deswegen lieben die Private Equities das, glaube ich, auch. Weil wenn man sich da beteiligt, können die Unternehmen die Schulden sehr gut zurückzahlen aus dem Cashflow. Ist eigentlich ein sehr schönes Modell für Private Equity. Mhm. Aber das wird dann bestimmt an die Börse gebracht.
Also Ionos aus dem Dammermut 1&1 oder?
Genau, der hat gerade seine Anteile an 1&1 nochmal aufgestockt. Da gab es kurz vor Silvester oder kurz nach Weihnachten hat er sich ein Weihnachtsgeschenk gemacht und für eine halbe Milliarde so viel Aktien gekauft, dass er jetzt wieder bei 50,2% oder 50,1% ist an 1&1. Also hat die Mehrheit wieder. Solaris Bank könnte kommen.
Also das wäre ein deutsches, auch dann wahrscheinlich Unicorn. Ja.
Genau, sehr wahrscheinlich. Ansonsten so E-Commerce würde wahrscheinlich Instacart, ein Quick-Commerce-Modell könnte kommen, ist so um die 40 Milliarden wert. Flipkart E-Commerce in Indien, wo Walmart, glaube ich, einen sehr großen Anteil hat. Könnte.
Die Scooter kommen, Lime.
Genau, Lime-Scooter können kommen.
Glaubst du,
sind angeblich Adjusted EBITDA positiv für die letzten zwei Quartale gewesen. Ich kenne den Markt ehrlich gesagt nicht gut genug. Man sagt aber, dass die Unit Economics wirklich so gut sind, dass es funktionieren kann. Ich sehe Lime schon als einen der besten, ist tatsächlich auch meine präferierte Marke. Also ich habe keinen Werbedeal mit denen, aber wenn ich die E-Scooter fahre, nutze ich tatsächlich meistens Lime. Und was ich noch spannend finde, ist Rappi. Rappi ist eigentlich auch Quick-Commerce in Lateinamerika, wo es schon viel länger, viel gängiger ist. So. Also ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher meinen Koffer im Zug verloren oder stehen lassen. Und in Brasilien wäre es vollkommen selbstverständlich, dass ich mir ein weißes Shirt innerhalb von 20 Minuten irgendwie aus dem nächsten Massimo Dutti Store oder Peek & Cloppenburg hätte bringen lassen können mit Rappi. Die werden kommen. Die sind aber noch so groß, ich glaube so um die 5 Milliarden. Da könnte vielleicht auch, das ist eigentlich so ein bisschen die Bite-Size von Delivery Hero. Ich glaube, die haben haben ein sehr schlaues Minderheitsinvestment dort gemacht. Also haben sowieso ja sehr viele gute Investments gemacht. Vielleicht werden sie so wie bei Glovo auch da nach der Mehrheit greifen, bevor die ein IPO machen. Wäre dann aber schon eine erhebliche Verwässerung von 20% oder so bei Delivery Hero, weil Rappi selber halt schon relativ viel wert ist.
Also watch out, es gibt eine ganze Reihe von IPOs. Und wie gesagt, gerade die Deutschen finde ich jetzt irgendwie Solaris Bank, Jonas.
Also in einem muss ich aus Lokalpatriotismus noch erwähnen. Die Chepler Farm, das ist ein Unternehmen aus Greifswald, das ist meine Heimat tatsächlich, ist 1998 gegründet, 2003 von Familie Braun übernommen wurde. Die kaufen nach meinem Verständnis auslaufende Pharmapatente ein, sozusagen, wenn die so ein bisschen über den Berg der höchsten Profitabilität rüber sind, aber sozusagen noch Patentschutz genießen, dann kaufen die ein und produzieren die als Generika sozusagen. Scheinen das sehr erfolgreich zu machen. Machen irgendwo so zwischen 700 oder zwischen 600 und 800 Millionen Umsatz damit.
Aus Greifswald?
Aus Greifswald, genau. Krass. Und soll nächstes Jahr auch an die Börse gehen.
Und das ist ein Gründer auch, der dort aus der Gegend kommt?
Oder? Ist, glaube ich, ein Investor, der nicht aus der Region kommt. Aber weil es eine pharmakologische Fakultät gibt an der Uni Greifswald und es gab auf dem Riems ist so eine abgelegene Insel, da gibt es ein Tier-Quarantäne-Institut, das Friedrich-Löffler-Institut, also werden so Tierkrankheiten und so weiter entwickelt. Das heißt, es gab immer schon viele, viele so pharmazeutische Wissenschaftler und wahrscheinlich hat man sich deswegen auch da angesiedelt und weil die Löhne natürlich insgesamt noch sehr günstig sind dort und haben das ganz gut hochgezogen auf jetzt 600-700 Millionen Umsatz und das soll wohl auch an die Börse kommen.
Okay.
Kann ich noch nicht sagen, ob ich investieren werde.
Greifswald, immer wieder.
Vielleicht kaufen wir eine Aktie aus Lokalpatriotismus.
Ja, aber es kommen immer wieder coole Sachen aus Greifswald. Ne? Also immer wieder, was für mich das Ruhrgebiet ist für dich Greifswald. So hat ja jeder seine.
Das muss schon sein, ja.
Ja, absolut. Sag mal, ein anderes Thema, was wir auch nochmal angehen wollten, ist, und ich freue mich, dass du hörst ja dankenswerterweise immer wieder in den OMR-Podcast rein. Und bist auch einer derjenigen, der durchaus immer mal Feedback gibt und sagt, Mensch, das hat mir auch nicht so gut gefallen und das soll auch hier ein bisschen Raum haben, weil ich dachte, stellvertretend für viele, die vielleicht auch sagen, Mensch, irgendwie OMR Podcast ist ja cool, aber man kann ja alles auch irgendwie anders beleuchten, das hilft mir auch weiter. Deswegen erzähl mal so ein bisschen, welche Folgen dir jetzt im letzten Jahr gefallen haben und aber welche dir nicht gefallen haben. So was man, finde ich ganz interessant, weil ich glaube, der Christoph Gerber, schöne Grüße an der Stelle, ist auch so jemand, der ab und zu mal sich bei Instagram meldet oder sagt irgendwie, ey, boah, Philipp, hier hättest du mal mehr Fragen stellen müssen oder diesen Gast hättest du mal lieber nicht eingeladen. Du bist ja auch so jemand, der das ab und zu mal macht und da freue ich mich drüber. Jetzt dachte ich mir, warum nicht mal drüber sprechen. Also, wie du möchtest, was hat dir gut gefallen im letzten Jahr, was hat dir nicht so gefallen?
Also, ich habe gerade nochmal durchgeschaut, bevor ich hergekommen bin und ich habe festgestellt, dass ich 90% der Podcasts wirklich gehört habe. Das ist schon mal gut. Was mir wirklich gut gefallen hat, wo ich mich auch sagen, ohne Unterstützung dran erinnert habe, ich mochte den mit Gabor Steingart tatsächlich, fand ich super interessant. Also ich weiß immer noch genau, lustigerweise bei Podcasts, wo ich den gehört habe. Es war in dem Fall in irgendeinem Autobahntunnel in Österreich. den fand ich gut, weil der vieles gesagt hat, was sagen, mir ganz am Anfang von Doppelgänger-Podcast, also wir wollten zum Beispiel auch am Anfang keine Werbung machen, das hat sich ein bisschen geändert, aber dass er die Unabhängigkeit so hoch schätzt, das fand ich alles sehr spannend und auch so seine Thesen zu Journalismus fand ich hochinteressant. Johann König fand ich einen super Podcast mit dem Galeristen, der irgendwie am Puls der Zeit ist. Auch unser Weihnachtsfeier ist auch den Podcast offenbar hört bei uns, was mich auch super gewundert hat. So. Also der wirklich versucht, am Puls.
Auch einen eigenen Podcast macht, wo er mit Künstlern spricht. Irgendwie war mal Matthias Döpfner zu Gast, sehr interessante Folge. Also kann man wirklich, der macht auch echt vieles.
Quasi eine Pilgerstätte in Berlin gebaut hat mit seiner neuen Galerie, die jeder kennt in Berlin.
Also hört auch hier, glaube ich, regelmäßig zu. Schöne Grüße, Johann. Ja,
auch von mir. Ich fand, obwohl ich überhaupt kein Fußballfan oder kein besonders großer Fußballfan bin, den Podcast mit Uli Hoeneß und Aki Watzke total gut tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Irgendwie muss die Chemie gut gewesen sein, dass vielleicht, weil die sich gerne auch mal nicht nur innerhalb der Fußballwelt sehen, sondern so ein bisschen als Marketer und Manager. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich ganz gut rausgekitzelt. man hat so eine Sympathie oder gespürt, dass sie sich so ein bisschen an der Eitelkeit gepackt haben und deswegen wirklich sehr frei erzählt haben. Aber hochunterhaltsam und sehr interessant auch. Fand ich gut. Feder Holz, den Pokerspieler, fand ich mega spannend. Fred Kogel vielleicht noch. Den Hyperpod-Gründer, diese Dr. Klein-Geschichte, ist, glaube ich, auch super spannend. Ich meine, das ist ja auch was OMR so ein bisschen können muss, ne? So diese unbekannten Brands ein bisschen rausholen. Das ist da, glaube ich, super gelungen. Dann das About Your IPO zu begleiten, ist, glaube ich, mega spannend für Leute, das mal zu verstehen. Und wie ehrlich das Tarek dann auch so erzählt, was auch gar nicht so cool ist, wie man denkt und was aber auch total anstrengend und aber auch spannend ist, fand ich gut. Finn Kliemann fand ich gut, logischerweise war einer der erfolgreichsten, habe ich heute gelesen gerade.
Ja, der erfolgreichste, glaube ich.
Anni Schmitz habe ich auch viel gelernt tatsächlich, so über die Influencer-Welt, wie die Deals da so passieren. Karl-Heinz Hümer von Gorillas
fand ich natürlich. Hast du ja auch hier reinvermittelt.
Ja, fand ich, aber ich halte ihn für eine sehr krass Match, also sicherlich umstritten auch, aber sehr krass Match Person.
Spannender Typ,
Hören viele Leute gern zu. Und auch so die Klassiker, ne? Lobo und Heinemann, Sven Schmidt höre ich natürlich auch alles gerne.
Und was hat dir nicht gut gefallen?
Nicht so gut hat mir gefallen. Der absolute Tiefpunkt fand ich, habe ich dir auch geschrieben. Also wir sind total ehrlich miteinander.
Absolut.
Sind ja nicht böse. Es war, glaube ich, auch am Tag des, fairerweise muss man sagen, es war wahrscheinlich am Tag des Uplistings von der Social Chain Group.
Mit Georg Kofler und Ralf Dümmel.
Kofler und Ralf Dümmel hier, so vielleicht so ein bisschen Champagnerlaune zu ihrer Verteidigung. Da fand ich das wirklich verwunderlich, dass der Kofler ist ja selber noch Aufsichtsrat und großer Shareholder bei Social Chain, dass man dann schon sagen die eigene Story sehr, sehr stark pusht. So, ne? Du hast ja gesehen, wie vorsichtig ich mich über Home2Go äußere so und die Leute machen das komplette Gegenteil. Und das Ding ist ja, als der Podcast rauskam, irgendwie stand die Aktie bei 58 nach dem Uplisting. Die steht heute bei, ich glaube, rund 35. Ne? Also hätte man da jetzt investiert so und
absolut.
Deren Champagnerlaune sich darauf eingelassen, so hätte man 40% des Geldes in wenigen Wochen verloren.
Aber glaubst du, dass das nachhaltig ist? Also glaubst du, dass das irgendwie strukturell eine Firma ist, die jetzt nicht mehr wert werden kann demnächst?
Ich glaube schon, dass sie mehr wert werden können, sagen, wenn man weiter schafft, die Währung der eigenen Aktie so hochzuhalten. Also wenn man den Kurs so stabilisiert bekommt und dann weiter andere Modelle aufrollt und weiter Firmen hinzukauft, dann kann das natürlich insgesamt an Wert steigen. Die Investoren werden natürlich immer weiter verwässert dann auch. Da irgendwie muss man die Aufkäufe ja finanzieren. Wenn es profitabel ist, kann man es vielleicht mit Fremdkapital machen. Also dass die so eine Roll-Up-Strategie hinbekommen und so kleinere Business aufkaufen, das kann ich mir schon vorstellen. Wobei, da muss man auch überlegen, was ist jetzt deren Unfair Advantage? Ne? Es gibt ja genauso genug Private-Equity-Firmen, die sich solche Businesses anschauen, wenn die groß genug sind. Die gucken wahrscheinlich auf so eine Deal-Size, die ein bisschen kleiner ist als der typische Private-Equity-Player. Also die würden jetzt nicht einen Surplus von der Börse nehmen oder so, aber gucken auf was Kleineres. Konkurrieren aber bestimmt auch teilweise mit so Razer-Modellen oder Sveggio, also so Amazon-Aufkäufern. Und die Frage ist, haben sie ja langfristig irgendeine Edge? Also,
aber das Modell mit dem Offline-Handel, was der Ralf Dümmel da mitbringt, also ich meine, warum habe ich den Podcast gemacht? Natürlich sind das zwei spannende Personen, die ich jetzt auch über Jahre kenne. Aber ich muss auch da sagen, ich fand das auch, ich nehme natürlich auch die Kritik im Markt, die es damals schon gab, irgendwie auch wahr, aber hatte das Gefühl, gerade was der Ralf Dümmel da macht, das ist jetzt ja nicht jetzt gestern, das ist jetzt auch nicht besonders jetzt digital, ist aber ein sehr, sehr solides Geschäft sozusagen.
Ich habe höchsten Respekt vor Ralf Dümmel, um ehrlich zu sein. Also ich finde ihn auch eine
sympathische Leute. Also ich dachte, für die Social Chain Group war das doch in Summe, das da reinzunehmen. Und die haben jetzt ja auch nicht viel für bezahlt.
Das zu dem Preis zu kaufen, war wahrscheinlich ein guter Deal. Ob es da jetzt irgendeine, also die haben, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, selber da irgendwelche Synergien von 50 Millionen oder so berechnet, die es da langfristig geben sollen. Da glaube ich jetzt nicht dran. Ne? Also ich glaube nicht, dass du mit den Audiences, die Social Chain vielleicht oder vielleicht auch nicht besitzt, irgendwie jetzt die Produkte von Ralf Dümmel verkaufen kannst. Das sehe ich nicht. Ich glaube, dass Ralf Dümmel eine gute Produktabteilung hat, dass er gut Dinge im Offline-Retail platzieren kann, dass das jetzt Produkte sind, die eben auch online gut laufen, da habe ich erhebliche Zweifel dran. So, es kann schon hier und da funktionieren, aber dass das jetzt so zusammenpasst, wie das verkauft wird, da bin ich relativ kritisch.
Okay, also ein Podcast, wo du sagst, hätte man unbedingt machen müssen. Und ja, genau. In der Tat.
Ich meine, ich bin total, also das öffentliche Interesse ist natürlich da. Ne? Es sind eben schillernde Persönlichkeiten, die eigene Audience haben, wo es auch das Interesse gibt. Viele finden die sympathisch.
das ist schön, dass es von dir clever formuliert. Viele finden die sympathisch.
haben beide auf jeden Fall sozusagen buntstellende Karrieren hingelegt.
Absolut, ja. Ich bin ja immer auch ein Fan von Leuten, die in der Medienwelt, das ist so ein bisschen meine
genau. Ich hätte ihm das vielleicht nicht den Raum gegeben. Also, na, ist also man kann die Schweiz sein sozusagen, aber dann muss man zumindest, wenn jemand so ein bisschen zu sehr promotet, vielleicht auch so ein bisschen.
Der nächste. Was hast du dir noch nicht
mitgebracht? Ich fand Manuel Stotz sozusagen ist...
Von Kingsway Capital?
Genau.
Also der deutscher Typ in London, ganz junger Typ, der einen richtig ganz großen Fonds gebaut hat, aber... Opportunity Fonds, also der wirklich querbeet auch in Emerging Markets reingeht.
Dann war die Story irgendwie, dass ihm 5%, wie viel Prozent der
vom Bangladesch-Aktien, ich glaube 3% des gesamten Bangladesch-Aktienmarktes gehören
seinem Fonds. Das ist natürlich die Gefahr, dass sozusagen, weil der Markt so illiquide ist natürlich und da jetzt nicht viele Leute investieren, dass man, wenn man da 3-5% reinprügelt, dann bewegt man die Kurse natürlich auch selber und schafft dann eventuell selber die Tatsachen, die man braucht, um den Fonds dann gut aussehen zu lassen. Die Frage ist, ob man das Geld wieder rausbekommt aus Bangladesch oder aus den Aktien, ohne dass der Kurs dann auch wieder einfällt.
Aber fandst du das interessant? Also ich meine, ich habe ja so ein paar Berufskrankheiten.
Doch, interessant. Interessant finde ich das schon. Das, was mir dann sozusagen eher fehlt, ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Natürlich, die Leute erzählen das natürlich selbstverständlich und Leute nehmen das dann für bare Münze. Wahrscheinlich ist nicht jeder Zuhörer oder Zuhörerin dann 100% mündig, dann zu verstehen, was davon Substanz hat, was vielleicht auch gutes Storytelling ist. Das ist halt schwer, das immer einzuordnen. Ne? Und ich meine, ihr seid ja groß genug, Leute würden ja auch herkommen, um sich fahren zu lassen, glaube ich. Also, sie müssen ja doch hierher, wenn sie auf PR-Tour sind. Von daher, ich glaube, so ein paar schwere Fragen könnt ihr bestimmt immer stellen.
Okay, also du meinst, ich hätte da auch zu soft nachgefragt? Also ja, ist ja
fair. Ja, ich glaube, man muss ja jetzt nicht immer mega den Finger in die Wunde legen, aber sozusagen einfach entweder selber sozusagen sagen, das könnte ja auch so die andere Seite der Story halt erzählen. Und die Person hat ja auch die Möglichkeit, das auszuräumen oder darauf zu reagieren. Von daher, genau. Ansonsten irgendwie so alles, was irgendwie mit Meier endet, also Waschmeier, Angermeier von
Müssen persönlich auch,
bin ich auch vorsichtig. Ja. Darf mich auch nur noch begrenzt zu äußern.
Oha, gab es da schon mal Post, oder?
Weiß ich nicht.
okay.
Aber insgesamt, also was ich schon cool finde, ist schon der Mix, ne? Also dass eben so ein Pokerstar da ist, genauso wie irgendwie ein Onlyfans-Model. es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwelche Eistee-Macher oder so cool finden. So, aber den Mix insgesamt find ich schon sehr gut, ne? Also auch nicht falsch verstehen.
Aber ich finde es ja wichtig.
Ich schreibe dir genauso auf, wenn ich was wirklich cool finde, glaube ich. Und wenn ich Kritik schreibe, dann ist das so 2-3 Mal im Jahr.
Aber das ist aber wichtig für mich. Also ich will jetzt hier nicht unnötig Leute einladen, aber also auch der Christoph, der macht zum Beispiel auch, der Lieferando-Gründer, auch jemand, der tendenziell andere Sachen in seinem Leben machen könnte, freut mich auch jedes Mal, wenn der dann irgendwas schickt und sagt, was hast du denn da wieder gemacht? Ich weiß ja auch nicht bei allem und versuche wirklich, probiere vieles aus und insofern an der Stelle auch danke fürs Feedback, auch wenn es manchmal so ist, dass das, geh mal in die Richtung oder und du hast mir auch schon mal offline zu den Meyers geschrieben. Ja.
Und man muss natürlich auch so immer so ein bisschen im Kontext der Zeit sehen, also gerade in so Bubble-Zeiten gibt es ja genug Formate, die jetzt alles hochjubeln, ne? Und irgendwie jede Aktie geil finden, jeden Börsengang cool finden. Es gab so auch diese unsägliche Episode 2000, also nicht OMR-Episode, sondern Episode in der Startup-Welt, wo es da dieses Pressefreiheit-Ding gab, was, glaube ich, sehr traurig war. Und ich glaube, gerade dann ist auch wichtig, dass so ein bisschen halt unser Anspruch bei Doppelgänger auch eben auch da, wo es halt nicht passt, mal zu sagen, hier könnte das Risiko größer sein als die Chancen.
Ihr habt, glaube ich, eine sehr, sehr gute, habe ich in der letzten Folge gehört, Liste an Firmen, die ihr negative oder skeptisch sah Anfang letzten Jahres und die dann wirklich auch alle zum Teil die Hälfte oder noch mehr an Wert verloren haben. Also ich glaube, eure Loser-Liste ist besser getroffen als eure Winner-Liste.
Genau, also hätte man das Longshort so getradet, wäre es relativ erfolgreich gewesen. Also falsch hatten wir Tesla, das kann passieren, das ist halt schwer.
Haben schon viele andere auch gedacht, dass es irgendwie nicht weiter läuft.
Und wie ganz war ich tatsächlich überrascht, dass die... ist natürlich ein Konzept, was viele gewinnen wollen sehen, also vegane Lebensmittel, aber fand ich auch relativ teuer. Haben wir bis jetzt noch relativ gut performt, bin mir nicht sicher, ob das lange so bleibt. Aber ansonsten haben wir so Rent the Runway, Honest Company von Jessica Alba.
Auch Peloton, glaube ich.
Peloton, genau, da haben bei vielen wirklich, oder auch bei Zoom war es sehr früh absehbar, dass die Zahlen nicht passen werden. Das konnte man so ein bisschen, wenn man sich die Mühe gemacht hat, gut sehen. Das haben wir teilweise ganz gut getroffen, irgendwie da, wo es zumindest für uns relativ offensichtlich war, dass eigentlich Sachen überbewertet an die Börse gekommen sind.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen. Die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Dann sag noch ein paar andere Trendthemen, jetzt also um nochmal weg von Aktien irgendwie auf andere Trendthemen zu kommen, dein Take für die nächsten Monate, vielleicht auch langfristig. Also ein Monsterwort, das jetzt überall kommt, wir hatten es Anfang des Jahres da, oder Mitte des Jahres ja auch schon in der State of the German Internet Video-Keynote, die ich da gemacht habe, wo wir auch über das Metaverse gesprochen haben, als was da so alles passiert. Und im zweiten Halbjahr ist das Buzzword dann komplett explodiert. Allerdings nicht wegen uns, sondern wegen Facebook im Wesentlichen. Mark Zuckerberg scheint ja auch ganz groß drauf zu setzen. Aber auch viele andere. Wie ist so dein Blick? Metaverse, kommt das, ist das real?
Ja, Glückwunsch, dass ihr es so früh gesehen habt. Das war ein super Treffer schon mal.
Roland Eisenbrand hat es entwickelt bei uns in der Präsentation. Hat
das richtig guter Pick, ja. Ich glaube auf jeden Fall, das wird das Thema 2022 werden. Also das Microsoft, Apple wahrscheinlich, Facebook.
Aber hat das auch Substanz?
Ich befürchte, das wird Substanz haben. Ich habe ehrlich gesagt, sehe ich das nicht nur skeptisch, sondern sogar sehr bedrohlich. Also ich glaube, das wird die erste große Technologie sein, wo die negativen Effekte, also netto die positiven überwiegen. Du kannst jetzt, bin jetzt zwar, ich gucke mir alles sehr skeptisch an, aber ich bin jetzt nicht technologiekritisch per se oder so. Also ich glaube, dass alles, was wir erfinden, in der Regel überwiegend zumindest positive Effekte hat. Es hat immer auch ein paar negative. Bei Social Media, glaube ich, hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Da gab es viele positive Effekte, aber auch schon relevant negative. Ich befürchte so ein bisschen, dass beim Metaverse das erstmal sein kann, dass es überwiegend negative Effekte
hat. Aber glaubst du nicht, dass es auch wieder so ein bisschen so ausfaden kann, wenn man das dann feststellt, das ist so, wie das damals schon mal war mit Second Life und so und dann... Da kommen keine Nutzerzahlen zusammen und dann wird es doch wieder unspannend?
Ja, du weißt ja am besten, wie man sowas auch beflügeln kann. Ne? Also wenn Beyoncé dann das einzige Konzert eines Jahres dort gibt oder irgendwie der Super Bowl auf einmal im Metaverse verfolgt werden kann, weltweit aus dem Stadion. Die Top-Acts werden wahrscheinlich mit Geld vollgeschmissen, um nicht ein schlimmeres Wort zu sagen, um dort zu performen. Und am Ende ist es schon so, what gets paid, gets played. Von daher, ich glaube, jeder will das gerade gewinnen und vor allen Dingen Facebook. Facebook braucht auch ganz dringend irgendwie eine neue Vision, eine Endgerätestrategie. Und mit Oculus wäre das super spannend für die. Es wurden jetzt, glaube ich, letztes Jahr 8,1 Millionen Oculus gekauft, mehr als Microsoft Xboxes verkauft. Lagen bei vielen Leuten offenbar unter dem Weihnachtstisch. So die Suchen sind total hochgegangen. Oder die App war, glaube ich, die meist downgeloadete nach Weihnachten. Das heißt, ich glaube, Facebook will das unbedingt gewinnen und muss es unbedingt gewinnen. Das heißt, die werden alles daran setzen.
Und also was mir so ein bisschen fehlt ist, sozusagen, wo entsteht da Produktivität oder ein neuer Wirtschaftszweig? Also ein Wirtschaftszweig wird bestimmt entstehen, aber wo entsteht irgendwie kultureller oder produktiver Fortschritt? Das sehe ich halt nicht. Und gleichzeitig sehe ich, dass wenn das funktioniert und wir irgendwie relevant Zeit oder nur ein Teil der Menschen relevant Zeit im Metaverse verbringt, dann hat das sofort adverse Effekte auf Travel, auf Gastronomie, auf alles, was physische Güter sind, also sei es Kleidung oder vielleicht auch Autos. Und ich halte es schon für eine relativ dystopische Welt, wenn Menschen anfangen, also irgendwie die Leute werden sich wahrscheinlich nur noch unheimlich schlecht zu Hause ernähren, wenn sie wirklich gefesselt sind davon. Und es wird natürlich Leute geben, die total mündig damit umgehen. Die gehen halt dann für ein Sportevent und für ein Konzert oder für Dating da mal rein und dann auch wieder raus. Aber ich befürchte schon auch, dass Leute, gerade Jugendliche vielleicht oder Leute, die weniger mündig sind, da mehr oder weniger süchtig von werden. Wenn man sieht, sagen, wie schlecht die Leute im Umgang mit Social Media schon sind, dann
also ich bin ja da schon
Respekt davor zumindest.
Ich verfolge es auch, bin aber der Meinung, dass das, glaube ich, nicht so hart kommen wird außerhalb von der Gaming-Welt, wo es eh schon da ist.
Genau, mit Fortnite oder...
Genau, wo ja das schon auch alles stattfindet, haben wir, ne? Das ist ja in der Präsentation drin, nicht erst seit neuestem, auch da hat es noch gar nicht Metaverse geheißen, da war das schon so, dass dann in den Games was passierte, dass da Leute teilweise in den Games gar nicht mehr drin waren, um zu spielen, sondern um da Zeit zu verbringen. Und im Zweifel da Filmtrailer zu gucken oder auch Konzerte. So aus dem Gaming-Umfeld heraus wird es kommen. Ich glaube, am Ende sind ja so das Entstehen eines weltweiten Social Networks. Das ist ja fast schon so ein Black Swan-Event. Das ist ja wie eine Pandemie. Also es ist irgendwie jemandem gelingt, ein Social Network zu bauen und zu ownen, das halt weltweit genutzt wird. Das ist jetzt ja Mark Zuckerberg einmal gelungen mit Facebook und danach ja auch nicht mehr. Das hat er dann zugekauft mit Instagram. Und danach ist es eigentlich keinem wiederholt gelungen, sowas zu wiederholen. Und ich glaube, also ein Black Swan-Event zu replizieren, der so selten, der so schwierig ist, selbst mit so viel Geld wie Facebook hat, ich finde es richtig, dass sie es machen und das ist auch wahrscheinlich businesslogisch alles nachvollziehbar, aber ich glaube, es ist einfach unfassbar schwer und unfassbar unwahrscheinlich einfach, dass es denen nochmal gelingt, organisch quasi so ein Social Network aufzubauen, dass es ja am Ende auch ist, nur halt oder noch mehr als das. Deswegen bin ich...
Dass es nochmal aus der gleichen Company kommt, ist tatsächlich statistisch relativ. Also, kennst du den Statistikerwitz mit dem, dass in jedem 1 Millionsten Flugzeug eine Bombe drin ist, was ein Statistiker macht? Der nimmt selber eine Bombe mit, weil die Chance wären ja 1 zu 1000 Milliarden, dass jemand anders eine Bombe mit hat. So ungefähr wäre das dann. Aber andererseits, was man ja schon sieht, dass Facebook auch so ein bisschen die Schienen gebaut hat, auf denen dann andere Netzwerke sehr schnell entstehen können. Also Instagram, TikTok, das ist ja schon auch gewachsen sehr schnell, weil, also du siehst ja, wenn du schaust, wie schnell kommen Netzwerke auf die ersten 100 Millionen Nutzer, dann geht das immer schneller. So, Instagram hat es schneller als Facebook macht, WhatsApp schneller als Instagram, TikTok schneller als alle bisher. Und von daher, und da Facebook halt viele Nutzer besitzt und mit den entsprechenden Anreizen, könnte schon sein. Aber die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das, ja? Aber ich glaube, also wenn es passiert, hielt ich es für sehr gefährlich, ehrlich gesagt. Und gerade in den Händen von Facebook. So.
Klar,
scheint es nicht der beste Steward sozusagen unseres kulturellen Erbes zu sein. Von daher würde ich das...
Aber sieh auch deine zahlreichen Podcasts dazu, Scott Galloways Agitation dazu oder Positionierung, wo immer, ist ja ziemlich klar und sicherlich extrem viel falsch gelaufen und kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Aber ob das Metaverse insgesamt kommt, bin ich selbst auch noch nicht so ganz von überzeugt. Wie gesagt, diese Gaming-Welt, da ist es schon da. Oder man muss vielleicht auch ein bisschen fragen, was ist eigentlich das Metaverse dann wirklich ganz genau? Es ist ja nun wirklich ein total ambivalentes Wort. Und wenn man so will, leben wir jetzt schon im Metaverse aus WhatsApp-Kommunikation, Zoom-Calls, Telefonieren, de facto irgendwie nicht Leute treffen, aber trotzdem permanent mit Leuten sich austauschen, Leute irgendwie sich verlieben mit Leuten über Instagram oder Tinder, das gibt's ja alles. Vor kurzem einen Podcast gehört, irgendwie mit Matze Hilscher und Benjamin von Stuttgart-Barre, wo der erzählt hat, wie er seine neue Freundin kennengelernt hat. De facto auch alles digital und dann hat es irgendwie monatelang gedauert, bis sie sich mal getroffen haben. Und dann waren sie schon ein paar so ungefähr. Das ist ja auch alles, wenn man so will, Metaverse, nur halt jetzt nicht von einer einzigen Firma geowned und über verschiedenste Applikationen hinweg. Und dann sind wir jetzt da auch schon angekommen. Dann müssen wir nicht über Gaming reden oder über Facebook, sondern dann ist es jetzt ja schon irgendwie so Metaverse nach 2 Jahren Pandemie. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar neue Services demnächst, aber dann ist er ja schon da. Also die Frage ist ja irgendwie auch, was ist am Ende eigentlich Metaverse? Noch ein anderes Trendthema, NFT. selbst uns wurde jetzt schon ein paar Mal empfohlen, wir sollten doch jetzt mal irgendwie einen OMR-NFT machen, da aktiv werden. Ich glaube, Tarek ist da unterwegs, aber natürlich auch hunderte von anderen, tausende. Nike kauft zu, Adidas macht Sachen, Johann König macht Sachen, Finn Kliman macht Sachen, also wo man hinguckt. Was denkst du darüber? Es gibt noch, zumindest noch keinen PIP-NFT.
Ja, da würde ich jetzt zum Beispiel wieder deine Meinung nehmen. Und also ich glaube, dass jetzt 2022 wird sich das brutal verbreiten. Also 50% der Clubs, egal welche Sportart, werden entweder ein Fan-Token oder NFTs haben, glaube ich, oder irgendwelche Events oder Szenen verkaufen oder so. Ich glaube, es wird sehr viel Marktdurchdringung schaffen
jetzt. Einfach um das Geld, was rum dich mitzunehmen.
Genau, weil ich meine, das ist ja, als Sportverein hast du immer einen Anreiz, irgendwie Sachen, die noch nicht vermarktet sind. Also kriegst du neue Vermarktungsmöglichkeiten, neues Budget, warum nicht mitnehmen? Ja. So, und baut wahrscheinlich sogar mehr Bindung zu den Fans auf. Ich glaube, es wird sich sehr, sehr stark durchsetzen und auch in andere Bereiche. Ne? Musik vielleicht, Musikrechte, vielleicht Events. Von daher glaube ich, dass es sehr stark kommen wird. Die Frage ist, was passiert, wenn man irgendwann dann seine ersten 10, 20 NFTs hat? Und kann man die noch alle zur Schau stellen? Haben die genug, hat jeder davon genug Nutzen? Merkt man auch, dass manche eben nur so gemacht worden sind, ohne dass ein wirklich gutes Konzept dahinter steckt. Ein bisschen wie bei allen anderen Tokens oder Kryptowährungen vielleicht auch, so, wo am Anfang halt viel Euphorie da war, aber dann irgendwann am Ende schon mal schaut, wo stecken auch überhaupt sinnvolle Konzepte dahinter. Für OMR finde ich es wahrscheinlich ganz spannend, wenn es so eine Art NFT gibt, der mir irgendwie Lifetime-Access zu den Events gibt. Ist gut für euren Cashflow erstmal, wenn ihr das dann gut anlegt. aber das ist natürlich auch die Frage, warum OMR findest du offline schon noch spannender als im Metaverse, weil du könntest ja wahrscheinlich das erste Mal 200.000, also da kann endlich auch mal irgendwie der Praktikant und der Junior-Marketer zum Festival, ohne dass Hamburg hat ja nicht genug Hotelbetten auch lang, das ist ja deine größte Begrenzung wahrscheinlich.
Also ich hasse mir auch alles.
Kannst du 200.000 Leute auf der Konferenz haben.
Es gibt ja auch, ja tatsächlich, es gibt ja sehr viele Event-Plattformen, die jetzt über Jahre jetzt gerade in der Pandemie natürlich auch uns häufig angesprochen haben oder auch natürlich alle im Markt ansprechen und zeigen, was die da haben und wie man jetzt virtuelle Events machen kann und haben uns viel angeschaut und da war ich jetzt von nichts richtig begeistert. Also da mit irgendwelchen Avataren dann da so rumschieben in so langsam ladenden 3D-Welten. Boah, also das hat mit dem echten Erlebnis, was wir da versuchen zu vermitteln, was ich auch über die Jahre selber so genossen habe oder was ich auch gespielt bekommen habe, einfach noch viel zu wenig zu tun. Da kann man sagen, okay, da muss einfach der Erste sein, so Gary Vaynerchuk-mäßig, der das macht und der Erste, der da ist und so. Aber muss doch trotzdem seine Prioritäten und seine, kann nicht alles gleichzeitig machen und das empfinde ich noch als sehr weit weg. Und ich glaube, man kann natürlich auch irgendwie einen virtuell geilen Tag machen. Ne? Also ihr zeigt ja auch selber mit Clubhouse und was man alles so mal machen kann für einen Tag an coolen Sachen. Wenn man da wirklich sich konzentriert auf einen Tag Sachen zusammenbringt, dann kann man auch digital viel machen, bin ich schon sicher. Aber dieses Offline-Feeling ist, glaube ich, was anderes.
Bin ich auch dabei.
Ja. Bis heute noch. Und deswegen, also zumindest da gibt es ja auch so Hope-In oder Hop-In, dieses europäische Super-Unicorn-Ding da, so Event-Software. Die Websummit-Gründer sind da ja beteiligt und so. Gut für die, aber ich finde es einfach
ansonsten so bei NFTs, glaube ich, eigentlich gibt es nicht so einen richtigen First-Mover-Advantage. Also ich glaube, da kann man sich das auch gut angucken und schauen, was funktioniert eigentlich. Und dann,
aber also, das ist alles PR. Also ich meine, der Grund, warum jetzt ein Adidas und Nike das machen, das ist doch reines PR. Die nehmen da jetzt für die Aufmerksamkeit mit.
Ja, aber ich glaube, jemand hat mal ausgerechnet, dass bei Adidas ansagen, wenn du davon ausgehst, dass du ja auch sofort Zusatzmarge schaffst, wo kaum Kosten dagegen stehen, klar, dass es ein relevanter Anteil aufs EBIT ist. Die Frage ist, wie oft du das sozusagen replizieren kannst, ob das dauerhaft funktioniert.
Also einmalig jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Euro mitzunehmen, ist ja für Adidas, also wäre für uns cool, für Adidas ist es halt eher so, whatever.
Und ich meine, das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, ne? Dass die Leute lernen, dass es eigentlich nur so Moneybagging ist, dass Leute halt, und deswegen schließe ich das jetzt zumindest kurzfristig auch für uns jetzt erstmal aus. Natürlich könnten wir den Leuten jetzt irgendwas verkaufen, die würden es bestimmt auch kaufen, ein paar Leute, aber ich sehe gar nicht, wie ich wirklich mehr echten Nutzen dadurch schaffen kann und dann fände ich es auch falsch, das zu machen, sobald, wenn ich irgendwo ein Konzept sehe, was für mich selber funktioniert, dass ich dann auf uns applizieren kann, dann würde ich das sofort bestimmt in Betracht fassen, aber im Moment fühlt es sich eher so an, wie du schon sagst, Leute machen es aus PR-Zwecken oder einfach um Geld mitzunehmen, was auf der Straße rumläuft. Und das wird ja nicht unbegrenzt da sein. Also das Budget, was der Durchschnittskonsument für sowas übrig hat, ist beschränkt. Es wird auch irgendwo anders wegfallen.
Also um das mal einmal klarzustellen, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die NFT-Technologie ihre Use Cases finden wird und auch schon hat und dass das auf jeden Fall Sinn macht, diese Tokens, das macht, also da wird's, das ist da, here to stay und nur ob jetzt jeder da irgendwie draufspringen sollte und ob jetzt jeder damit deswegen zum Künstler wird oder jede Firma deswegen, ich meine, Vodafone hat es ja auch sehr schlau gemacht, die erste SMS, da hat mir der Gregor Gründgens vor kurzem im Podcast auch erzählt, es war am Ende
großartige PR.
Ja, super PR, haben sie noch nie anders erlebt, irgendwie weltweit gespielt, hätten die niemals mit gerechnet. Wahrscheinlich einen Millionenwert oder was sagte er, glaube ich, achtstellige Millionensumme an Gegenwert mindestens, wenn man das hätte bezahlen müssen, an Reichweite oder an Aufmerksamkeit. Haben sie so jetzt clever gemacht, aber ich glaube, das läuft sich jetzt irgendwann tot. Jetzt kannst du nicht mehr die erste WhatsApp machen, oder du kannst ja auch nicht mehr irgendwann ist es dann vorbei. Und das heißt, dieses reine Aufmerksamkeitsspiel darum, dass läuft jetzt so langsam aus und dann kommen mal die Real Cases und da gibt es dann halt ein paar. Aber ich glaube, nicht jetzt ganz so viel im Ticketing-Bereich, vielleicht am ehesten.
Genau.
Im Sportbereich, glaube ich, in den USA auch da dran, weil das ja schon immer so ist, dass da so mit so Sammelkarten und so, das ist. Aber ich frage mich immer mit Blick auf Deutschland, hier gibt es ja eigentlich gar nicht so eine Sammelkartentradition. Deswegen wundert mich immer, dass das in Deutschland so gehypt wird, weil hier sammelte man Briefmarken und Münzen, aber so Sportkarten, also so Fußball-Klebealben, die sind auf eBay irgendwie 30 Euro wert, die alten. Oder so Sammelbilder von 1986, die sind irgendwie nichts wert. Da hätte ich sogar noch ein paar. aber in den USA ist es anders. Da sind dann teilweise wirklich Tausende oder so wert oder Millionen wert. Aber es ist ja hier gar nicht so. Deswegen, warum sollte es jetzt hier digital sein? Kann so sein, aber in der Masse, in der Breite ist es zumindest historisch hier nicht, während es in den USA schon so ist. Also insofern, mal abwarten.
Ja.
Also jedenfalls zwei Themen, Metaverse, NFT, die man jetzt überall hört und die werden uns begleiten, aber wir haben uns jetzt, glaube ich, darauf geeinigt.
Was spannend ist an NFT, ist schon, dass wahrscheinlich der erste wirklich breit genutzte Use Case für Krypto insgesamt ist. Ne? Also da hat man ja bisher nicht viel gesehen, was irgendwie halbwegs die Masse erreicht hat. Und ich glaube, da lässt sich jetzt schon absehen, dass NFT wahrscheinlich was ist, was irgendwann 5-10% der Konsumenten wahrscheinlich in irgendeiner Form erreichen wird. Und damit macht es Krypto nochmal deutlich salonfähiger wahrscheinlich. Und dann
bist du echt Bitcoin-Holder?
Ich habe gerade kein Bitcoin. Ich würde im Moment wahrscheinlich unter anderem wegen NFTs Ether bevorzugen. Das hat auch letztes Jahr, glaube ich, hat Bitcoin, wenn ich mich nicht irre, so 72% gemacht. Ether bei 444%. Also es läuft deutlich besser. Und NFTs wären jetzt ein Grund zu glauben, dass wahrscheinlich Etherflow, vielleicht Polkadot oder so deutlich besser laufen.
Weil auf diesen Protokollen mehr oder weniger das dann immer gesetzt wird. Ne? Das ist ja so die Software. Das
scheint mir auf jeden Fall der erste wirklich sinnvolle Use Case zu sein, der die Breite erreicht.
Genau. Okay. Also eine lange Reise quer durch Aktien, Trends, Podcasts, was man machen könnte zur Geldanlage, natürlich wieder ohne jegliche Garantie und Empfehlung, durch das Leben Business Angel Investments, Tenberger dabei, also Glückwunsch, des Pip Klöckner. Bin sicher, wir werden dich hier in ein paar Wochen, ein paar Monaten mal wiedersehen, gucken, wie das Jahr so läuft. Auch hoffentlich ja auf dem Event sehen, also auch da werdet ihr sicherlich vielleicht als Doppelgänger, vielleicht separat, alleine, wie auch immer, sicherlich ein Setup geben, wenn es das Event gibt, woran wir sehr glauben, woran wir sehr arbeiten, wo natürlich abgewartet werden muss in letzter Instanz, ist es machbar, aber wir hoffen sehr.
Ich würde es euch sehr wünschen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Oder uns allen, der Szene, ist ja für alle.
Genau. Ist für mich die erste ganz große Frage des Jahres, in der ersten Jahreshälfte sicherlich. Was passiert da? Aber gut, da haben wir jetzt leider nicht alles in der Hand und selbst mit vielen Nachtschichten kann man nicht alles beeinflussen. In dem Sinne, erstmal danke fürs Vorbeikommen. Wer mehr von dir hören möchte, gibt es den Doppelgänger-Podcast und mittlerweile auch viele andere. Ich glaube, du warst jetzt bei Jan Thomas kürzlich zu Gast. Du bist irgendwie quer durch die Szene mittlerweile. Vor kurzem habe ich irgendwo gelesen, das neueste Mitglied der deutschen Digital-Intelligenzia hat jemand dich genannt.
Oh, wo stand das?
Also, wie auch immer, danke dir, Pip.
Sehr gern, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao.
Ciao.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben.
Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts, unter liquid mit QLIQID.de/OMR. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.